Morgen und herzlichen Dank für das frühe Erscheinen. Ich habe eine Frage, ob wir direkt zu Gorleben gehen oder ob wir zumindest eben nochmal, ich weiß nicht, wie schnell das geht, die Abfallbilanz vormachen.
Also da
dann hätten wir wenigstens schon auf jeden Fall.
Ja, noch nicht richtig fertig.
Herr Go, bitte, Herr Vorgesetzter.
Also an der Abfallbilanz wird immer noch gearbeitet. Ich könnte nur einen Zwischenstand Ihnen geben. Ich habe das auch nur so insoweit kopiert. Insgesamt 10-mal. Ich hoffe, die Exemplare reichen jetzt aus. Da können Sie sehen, wie ich das angegangen bin. Herr Tomauske hat mir schon gestern eine Reihe von Anregungen gegeben, was ich da noch verbessern könnte. Also zum Beispiel einmal, dass man Chemismus ersetzt durch Chemotoxizität, der Abfallstoffe, der eingelagerten Stoffe und andere Sachen. Aber Sie sehen, dass ich daran noch ein bisschen arbeiten muss. Der Punkt 3.2.3.1, das waren die sogenannten weiteren schwach- und mittelradioaktiven Abfallstoffe. Dazu gibt es, habe ich ehrlich gesagt, kaum Informationen gefunden. Es gibt eine Statistik des BMUB, wonach es davon in konditionierter Form mittlerweile 144 Kubikmeter insgesamt gibt, auf ungefähr mehr als 100.000 konditionierte Kubikmeter Abfälle. Und danach kommen eben noch die hochradioaktiven Abfallstoffe, bei denen ich einfach, die Mengen sind ja bekannt, die erwartet werden, und dann stelle ich einfach anhand von Angaben, die mir das BMUB geliefert hat, von Grafiken und Statistiken dar, wie hoch die Wärmelast bei den jeweiligen verschiedenen Arten von Brennelementen, die da anfallen, und bei den WAA-Abfällen ist. Das ist sozusagen das Ende, ist relativ einfach, aber dieser Punkt, welche schwach- und mittelradioaktiven Abfälle nun nicht in Asse können, weil sie bestimmte Grenzwerte überschreiten, der ist eigentlich für mich kaum lösbar, muss ich sagen. So.
Herr Klamauke.
Kleine Anmerkung, Herr Voges, das haben wir gestern noch nicht besprochen, dass wir die Angaben zu einem gewissen Stichtag haben. Das betrifft ja immer insbesondere die Frage der hochradioaktiven Abfälle, weil als Funktion der Zeit natürlich dort die entsprechende Veränderung in dem Nukleidvektor und so weiter entsteht und dadurch das Ganze sich dynamisch nach unten entwickelt. Nicht, was die Menge als Kubikmeter anbelangt, aber was die Menge als Radioaktivität oder als Aktivität beinhaltet.
Also die Abklingzeit und Wärmelast.
Im Prinzip würde ich nur sagen, sind die Daten zu einem gewissen Stichtag, und dann kann man angeben, dass das Ganze natürlich dem radioaktiven Zerfall unterfällt.
Also die Darstellungen, die ich da habe, sind bezogen auf die Lagerzeit im Jahr 2050 dann immer. Also wie lange welcher Teil der Brennelemente, wie lange dann gelagert hat und sich die Wärmelast entsprechend vermindert.
Das ist aber ein anderer
Gedanke.
Der
Ausgangspunkt, Stichtag, ist 31.12.2014.
Genau. Zu dem Zeitpunkt liegen gewissermaßen die Daten über Aktivitäten etc. vor, und der Rest ist dann die Frage der Abklingzeit.
Gut, gibt es Anmerkungen zu dem, was Herr Voges vorgetragen hat? Und wir bitten von Ihnen, Herr Voges, bitte nochmal eine Information, bis wann man mit dem Papier insgesamt rechnen kann.
Es sollte eigentlich heute vorliegen. Ich würde sagen, auf jeden Fall Ende kommender Woche.
War einmal ein Durchgehen heute am Ende, der es noch sein kann.
Ja.
Ja.
Gut, dann stellen Sie ihn noch mal vor.
Ja, das Problem ist, es wird gerade kopiert. Ich habe jetzt kein Exemplar. Ich soll es jetzt noch mal kurz vorstellen. Es beginnt sozusagen mit allgemeinen Überlegungen, was in diesem Bericht überhaupt in einer Abfallbilanz enthalten sein muss. Und da geht es einmal darum, dass man bei den radioaktiven Abfallstoffen dass die Angaben zur Wärmelast sehr wichtig sind, weil von diesen das Volumen oder die Fläche, je nachdem, wie man es nun stapelt, unter Tage, also davon hängt das Volumen oder die Fläche des Einlagerungsbereichs ab. Und sozusagen sind ja eigentlich nur allgemeine Bemerkungen, dass die stofflichen Eigenschaften, die neben der abgegebenen Wärme und Strahlung auch die Wechselwirkung zwischen Abfällen und der Umgebung im Endlager bestimmen. Dabei sind vor allen Dingen Eigenschaften wichtig, die zu einer Mobilisierung von Radionukliden führen können. Das ist sozusagen meine Einleitung. Dann geht es natürlich darum, dass die chemischen oder stofflichen Eigenschaften oder die Chemotoxizität vor allen Dingen bei den Abfallstoffen wichtig ist, die die Kommission möglicherweise neben den hochradioaktiven Abfallstoffen noch an diesem Standort unterbringen will. Dann stelle ich dar, was das NAPRO in diesem Fall empfiehlt, ohne schon zu sagen, dass die Kommission dem auch folgen wird, und stelle dann dar, welche drei Gruppen von schwach- und mittelradioaktiven Abfallstoffen da möglicherweise am gleichen Standort noch vorgesehen sind, und beziehe mich da auf das NAPRO und auf die Beschlüsse, die die Kommission dazu gefasst hat. Dann schreibe ich nochmal insgesamt, wie viel schwach- und mittelradioaktive Abfallstoffe zu erwarten sind. Und dann kommt ein längerer Teil zu den erwarteten Abfallstoffen aus der Asse. Das ist auf Seite 3.
Und naja, das ist Ihr Problem. Wir hatten nicht richtig kopiert. Da fehlen die Rückseiten.
Bei Ihnen auch, nicht? Ja. Das tut mir leid. So, jetzt sind wir schon bei der Asse, das ist Seite 3. Da gibt es einen längeren Abschnitt, wie viel Salz denn sozusagen möglicherweise damit da bei der Rückholung zu erwarten ist. Da wird einmal eine Schätzung des BFS zitiert, das ist bis zu 50.000 Kubikmeter seien. Ich habe dann an anderer Stelle darauf hingewiesen, dass die bisherigen Schätzungen für das Gesamtvolumen des zurückzuholenden Abfälle aber nur davon ausgehen, dass es 10.000 Kubikmeter sind. Das ist da nur aufgenommen, um zu zeigen, dass sich diese Schätzungen doch zum Gesamtvolumen insgesamt noch sehr im Ungefähren bewegen und man vor der Rückholung in erster Linie überhaupt nicht weiß.
Das bezieht ja das Salz, die 10.000.
Ne? Ja, aber auch das Gesamtvolumen der zurückzuholenden Abfälle noch nicht kennt. Dann wird ausgeführt, sozusagen, welche giftigen Stoffe in diesen Asterabfällen noch enthalten sind. Das ist jetzt auf Seite 4, die Sie leider nicht haben. Und jedenfalls einige von Ihnen. Und dann geht es um die Abfälle aus der Urananreicherung, in denen ich mich bemüht habe, sozusagen noch einmal klar zu machen, dass diese Abfallstoffe zwar mittlerweile derzeit noch als Wertstoffe gelten, weil man aus dem abgereicherten Uran immer noch Uran-235 extrahieren könnte durch weitere Anreicherung. Aber dass natürlich auch klar ist, dass dieser Anteil von Uran-235 in diesem abgereicherten Uran relativ gering ist, bei 0,3 bis 0,4%. Das heißt, egal wie viel U-235 man da noch rausholt, es bleibt ungefähr die gleiche Menge an Abfall über. In der Mengenangabe, es seien 100.000 Kubikmeter in Deutschland zu entsorgen, das habe ich interpretiert, es ist ja auch eine grobe Schätzung, das dokumentiert in erster Linie den Willen, diese Abfälle aus der Urananreicherung tatsächlich im Inland zu entsorgen. Wie viel Mengen sich am Ende ergeben, hängt von verschiedenen Bedingungen ab, die nicht in der Hand, sage ich mal, bislang nicht in der Hand staatlicher Stellen liegen. Es geht um den Weltmarktpreis, wie viel kann man von den dort lagernden Abfällen möglicherweise noch zur weiteren Verwertung verkaufen. Es geht darum, vom Weltmarktpreis hängt auch ab, ob man sie weiter verwerten kann. Außerdem ist darauf zu verweisen, dass von den der Kernbrennstoff, der dort angereichert wird, zu 80% für Kernkraftwerke im Ausland, das steht jetzt hier nicht, im Ausland bestimmt ist und möglicherweise wird auch vom Ausland angeliefertes Uran zur Anreicherung später da zurückgenommen. Da gibt es viele Unwägbarkeiten, sodass man die Menge eigentlich nicht benennen kann momentan. Soweit bin ich da.
Also noch 10 Tage, dann ist das Papier fertig.
Ich würde sagen 5.
So 5, na gut. 5 Arbeitstage. Gibt es dazu jetzt, Herr Brunsmann?
Vielleicht nochmal eben eine Nachfrage. Es gibt ja auch eine Menge radioaktive Abfälle aus den abzubrechenden Kernkraftwerken. Und es gibt Freimessungen und es gibt sozusagen neue Überlegungen der EU zum Strahlenschutz. Die Freimessungen beruhen ja auf einem bestimmten Grenzwert, der sich möglicherweise auch ändern kann. Ist das irgendwie mit angedacht oder macht es Sinn, da auch nochmal darauf hinzuweisen, einen freigemessenen Müll?
Also in diesem Punkt hält sich diese Bilanz an das NAPRO, das heißt, sie geht davon aus, dass insgesamt die Abfälle aus dem Abriss der Kernkraftwerke in Schacht Konrad Platz finden. Wenn Sie da gegenteilige Informationen haben oder das BMUB, dann bitte ich das zu sagen, dann kann man das an der Stelle noch aufnehmen.
Für den Hinweis auf die Freimessung wäre ich dankbar, weil da immer auch eine Frage draußen ist. Ne?
Und
also machen wir nochmal eine Anfrage ans BMU. Oder haben Sie was, Herr?
Also ich habe sein Petitum nur verstanden, dass man darauf hinweist, ja. Weil es ist ja die Art der Freimessung in Deutschland ist eine Besonderheit, eine deutsche spezifische Besonderheit. Und da wollte er nur darauf hingewiesen haben, dass natürlich wie immer die Kategorisierung in Abfall abhängig ist von den entsprechenden Werten, die zugrunde zu legen sind. Die können sich natürlich ändern, aber es kann sich alles ändern. Das, denke ich, ist ein Punkt, den wir dann, wenn, auf die erste Seite des Berichtes schreiben müssten. Dass sich alles ändern kann.
Ja, bitte. Also, das geschätzt wird vom BFS und BMUB, dass es pro Abriss eines Leistungsreaktors 5000 Kubikmeter an Abfällen gibt, die, wenn ich das richtig im Kopf habe, die im Schacht Konrad zu entsorgen sind. Und das sollte man schreiben, das könne sich auch ändern.
Der Punkt bezieht sich nicht auf die wirklich freigemessenen, sondern die für eine eingeschränkte weitere Verwendung freigegebenen. Und das ist ein bestimmter Teil. Und dieser Teil ist gewissermaßen eine Besonderheit. Und da kann man ja einen Satz spendieren, das ist... Dass sowohl die freigemessenen als auch die für eingeschränkte Nutzung freigegebenen betrifft.
Okay. Aber trotzdem, ne? Die Antwort steht. Gut, noch was? Herr Kahn.
auf Seite 3, wenn wir über die Schachtanlage Asse und die zu erwartenden Abfälle reden, dann haben Sie schon geschrieben, wo sich die gesamte Aktivität jetzt Ende des Jahres 2014 bewegt. Ich würde gerne noch dazu, so ein bisschen um das plastisch zu machen, eine Zahl bringen, was denn, wie groß denn die Aktivität ist zum Zeitpunkt der geplanten Einlagerung. Da gibt es ja vom BFS valide Aussagen zu, ich habe irgendwas im Kopf, aber will da jetzt nichts Falsches sagen, 10% oder 15% nur noch der ursprünglichen Aktivität haben wir dann. Das soll nicht sozusagen die Gefahr relativieren, aber vielleicht nochmal eine Einordnung machen, dass natürlich durch die Zeit und über die Zeit auch ein Abklingen stattgefunden hat. Und ich finde, das wäre eine logische Schlussfolgerung in dem zweiten Absatz, ne, wenn wir da am Anfang über das Ende 2014 reden, dass wir vielleicht da noch eine Zahl hinzufügen zum Zeitpunkt der geplanten Einlagerung. Haben wir eine Gesamtaktivität oder erwarten wir eine Gesamtaktivität?
Also nach der Rückholung wieder Einlagerung.
Genau.
Ausmachen und der Rest ist vergleichsweise aktivitätsmäßig gering und diese höhere oder die mittelradioaktiven Abfälle, die in der Asse eingelagert wurden, die haben natürlich, gerade wenn wir eine spätere Endlagerung betrachten, da sind die natürlich weitgehend abgeklungen.
Herr Wendt.
Absatz, zweite Zeile würde ich können durch müssen ersetzen.
Auf Seite 1, oder?
Mhm, Seite 1. Die Daten müssen für vorläufige Sicherheitsuntersuchungen vorliegen. Da unten ist dann diese Spiegelstrichaufzählung auf Seite 1. Das fängt an mit geringen Mengen. Das, was sich dahinter verwirkt, hat aber ja nicht verursacht nicht geringe Probleme, sondern eher große. Das sind ja insbesondere die graphithaltigen, die thoriumhaltigen, aber auch mit chemischen Anteilen, die sozusagen im Konrad nicht den Grenzen entsprechen. Also insofern würde ich den vielleicht noch einmal erwähnen, dass hier neben Radionukliden auch chemische Stoffe eine Rolle spielen und vielleicht auch eine Aktivitätsangabe, weil das wäre dann nochmal interessant im Vergleich zu Asse, was da noch zu erwarten ist. Das ist nämlich wahrscheinlich deutlich mehr als das, was in Asse liegt.
Eine Anmerkung, wenn Sie also den Teil der chemotoxischen Bestandteile in den Abfällen, den hat Herr Voges ja schon bereits aufgenommen, indem er das mit Chemismus der Abfälle umformuliert in chemotoxische Bestandteile der Abfälle. Da wäre das ja drin.
Aber schadet ja nichts, wenn man unten da das nochmal präzisiert, oder?
Das war der gleiche Punkt.
Ja, nee, einmal oben und einmal unten, Herr Flach, ja.
Also bei den Spiegelstrichen.
Bei den Spiegelstrichen. Das war der Punkt.
Ja, ja.
So, erste Seite war dann die Anmerkung. Zweite Seite. Ja, da kommt nochmal.
Es piepst mich nur an. Jetzt geht's? Ja, gut. Warum sich einige Bereiche, also Forschung, kerntechnische Industrie, ab 2060 nicht mehr weiterentwickeln, kann bestimmt jemand erklären.
Das hängt mit dem Ausstieg zusammen.
Steigen wir aus der Forschung aus?
Also das ist die Tabelle, das ist das BFS und das, also ab, man sieht ja, ab 2000, also 2045 ist der Abriss ungefähr, das sieht man jetzt hier nicht, beendet und dann bleibt die Zahl das Volumen der Abfälle aus den Kernkraftwerken gleich, aber auch die kerntechnische Industrie liefert dann nicht mehr und man geht auch davon aus, dass die Forschung für die Stromerzeugung dann endet. Also so würde ich das interpretieren. Und wo noch weiter etwas anfällt, ist in den Landessammelstellen und das sind eben die berühmten Abfälle aus Medizin
und so weiter.
Und so weiter.
Ja, nochmal einfach mal.
Mir scheint ein anderer Punkt noch von Bedeutung, weil wir jetzt hier über die Menge für Konrad reden. Und da würde mich dann interessieren, wie ist denn dann die Zahl, die der BMU zugrunde legt, über die Betriebszeit von Konrad? Nach meinem Kenntnisstand bewegt sich die Betriebszeit von Konrad im Bereich 35 Jahre. So, und wenn ich 2022 zugrunde lege, wenn ich die Antwort zugrunde lege, 2022 plus 40 Jahre bin ich bei 2062. Das heißt, 2070 geht nicht mehr nach Konrad.
Ja. Das ist
richtig. Das wären dann Abfälle, die für ein anderes Endlager vorzusehen wären. Das wollte ich nur mal am Rande bemerken, weil darüber schweigt sich der NAB pro Jahr aus, was danach besteht. Bitte? Die nächste, genau.
Ja, bitte.
Auch im NAB steht, dass es auch Abfälle gibt, die aufgrund des Zeitpunkts ihres Anfalls nicht nach Konrad können. Das steht schon drin.
Wir haben ja richtig verstanden. Herr Fischer, Sie hatten ja auch gemeldet. Ist damit erledigt. Gut, also da muss da sozusagen das vielleicht noch erklärend erläutert werden. Gut, Seite 3.
Also ich würde die BMT-Studie nicht sonderlich erwähnen. Das ist die gleiche Studie, die ja auch zu dem Ergebnis gekommen ist, dass man die Abfälle aus der Asse insgesamt von 10 Jahren zurückholen kann. In der ähnlichen Qualität bewegen sich auch die Angaben, die anderen Angaben.
Sie meinen die Anmerkung 14?
Mengenangabe von 9.800 und so weiter. Die Fußnote. Gut, müssen wir nochmal drüber gucken. Gibt es sonst noch was zur Seite 3?
Ja. Bei Asse muss man natürlich darauf hinweisen, dass die deklarierten.
Mikro. Entschuldigung.
Das sind die deklarierten Geschichten. Bei dem, was hier als schwach radioaktiv deklariert ist, können auch mittelradioaktive Stoffe drin sein, weil die zum Teil ja mit Blei- und Uranmantel versucht haben abzuschirmen vom eigentlichen Inhalt. Also müsste deklariert irgendwo hin.
Seite 5.
Eine Anmerkung?
Ja.
Also, wenn das richtig ist, was Frau Kaspers eben sagte, dass die Abfälle nach Konrad, ich habe eigentlich drauf gedrückt.
Ist aber nicht an.
Aber,
Ist an, okay. Wenn es richtig ist, was Frau Kasper sagt, dass die Abfälle, die nicht nach Konrad können, nach der Zeit in das Endlager für hochradioaktive Abfälle kommen, müssen wir die bei den weiteren schwach- und mittelradioaktiven Abfällen dann entsprechend mit aufnehmen.
Also wenn ich das gerade konkretisieren kann, die sollen nicht in das Endlager, sondern sie sollen bei der Standortsuche für das Endlager berücksichtigt werden. Da wir nicht gesagt haben, in ein Lager oder in getrennte Bereiche.
Mir intellektuell den Unterschied klar machen, dass man die bei der Standortsuche berücksichtigt, aber nicht vorsieht für das Endlager.
Zum
es nicht zwingend das gleiche Endlagerbergwerk sein, in das Sie hineinkommen.
Ja, das gilt aber auch für die übrigen. Das gilt ja jetzt nicht nur für die. Das gehört vor die Klammer. Das ist nicht ein Punkt an der Stelle. Deswegen gehört trotzdem der Hinweis an diese Stelle unter 2313.
Mal nochmal 10 Tagen. Gut, dann kommen wir wieder zu unserem Lieblingspapier. Da sind wir jetzt auf Seite 6. Ja.
Da darf ich einen Vorschlag zum Verfahren machen. Also ich glaube, dass wir, das hat sich ja auch gestern so angedeutet, in der Frage, was lernen wir aus Vorleben, relativ schnell zu einer einheitlichen Auffassung kommen. Damit möglicherweise auch einen Angang zu dem Rest des Teils finden. Deswegen wäre meine Frage, ob wir nicht sozusagen mit diesem Teil mal starten, dass wir uns mal sozusagen stichpunktartig jedenfalls notieren, was sind denn die Lehren aus Gorleben, um daraus dann hinterher einen Text zu formulieren. Und wir dann sozusagen, wenn Zeit besteht, im Anschluss nochmal in die verbleibenden 8 Seiten gehen. Aber ich glaube, dass wir sozusagen in der Frage, was haben wir eben aus Gorleben gelernt, relativ schnell eine einheitliche Auffassung vertreten. Deswegen einfach eine Frage zum
Darf ich das zur Diskussion stellen? Also das hieß, wir würden jetzt bei Seite 14 beim Punkt 4244 anfangen. Die 1,5 Seiten dort debattieren und ja.
Also daran anschließend auch die Frage, zu den anderen Standorten Morsleben, Konrad und so weiter haben wir ja bisher nur deskriptive Texte und daraus wollten wir auch Lehren ziehen. Deshalb wäre meine Frage, wie vertieft machen wir im Gorleben-Teil schon Lehren und darüber hinaus, welche Lehren ziehen wir dann noch aus den anderen Standorten oder wird das dann ein Abschlusskapitel zusammen? Also wie stellen wir uns das vor?
Ja, bitte. Also bisher haben wir das nur auf Gorleben bezogen, aber das ist natürlich eine richtige Frage.
Eigentlich sollte ein gemeinsames Schlusskapitel hin, wobei die Lehre aus Schach Konrad in erster Linie sich beziehen sollte auf den Gegensatz von Bund und Land, der in diesem Verfahren ja überaus deutlich geworden ist und letztendlich für die lange Dauer gesorgt hat. Da gibt es ja auch sozusagen eine Konsequenz. Da sind ja die Zuständigkeiten im Genehmigungsverfahren bereits anders organisiert. Dass des Weiteren, also die Lehren aus der Asse, die ergeben sich eigentlich aus dem Text, weil dort gab es sozusagen eine Standortwahl und eine Einrichtung eines Endlagers auf ganz, sage ich mal, ganz geringer Kenntnislage. Man hat ein Endlager eingerichtet in einem bereits vorhandenen Bergwerk. Und also das ist jetzt das, was mir so einfällt. Man müsste den Text durchgehen. Zu Mors, Lehre aus Morsleben würden wir, glaube ich, ein heißes Eisen anfassen. Denn es ist ja bekannt, welche Schwierigkeiten das BFS hat, den Langzeitsicherheitsnachweis in Morsleben zu führen. Und es ist sozusagen letztendlich derzeit offen, das Schicksal dieses Endlagers. Ich würde mich mal zu dieser These hier.
Ja, die Frage ist ja die, da wohl hintersteht, ob wir sozusagen ein Gesamtkapitel dazu machen oder ob wir hinter jedem Einzelteil eine Schlussfolgerung oder ein Fazit ziehen. Die man jetzt hier entscheiden kann und entscheiden sollte. Ja, fangen wir mal.
Also Gorleben hat natürlich einen besonderen Stellenwert in der Diskussion, das ist überhaupt keine Frage, aber ich würde auch dazu neigen, also nach Darstellung der einzelnen Standorte, also einen Gesamtabschluss praktisch zu machen zu den Lehren aus den Endlagerstandorten, wobei, ich sage es nochmal, Gorleben da sicherlich also besonders herausgehoben werden muss, also in der Sache, weil das natürlich bezogen auf die Auseinandersetzungen der letzten Jahrzehnte also einen besonderen Stellenwert hat.
Ja, also zunächst mal würde ich den Vorschlag von Herrn Karnitz sehr begrüßen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ganz schnell geht, aber ich bin mir sicher, dass es der wichtigste Teil dieser Veranstaltung ist, den wir auch in einer Diskussionsrunde besprechen sollen und auch jetzt schon können. Während auch nochmal die Frage zu den Texten vorne, ob der ein oder andere da nochmal die ein oder anderen Bauchschmerzen mitnehmen kann oder nochmal bearbeitet bekommen muss, vielleicht auch nochmal 2-3 Tage Reflexion bei den Beteiligten braucht. Zum Teil erst gestern waren wir noch mittendrin. Ansonsten sehe ich so, geehrt Ott, ich würde am Ende ein Zusammenfassungskapitel machen, wobei man tatsächlich, wie Herr Voges gerade schon angedeutet hat, bei den einzelnen Lehren durchaus mal schreiben kann, das ist eine Geschichte, die haben wir ganz genau bei der ASSE so gesehen, deswegen wollen wir das anders machen. Das ist eine Geschichte, die aus Gorleben kommt und das sind vielleicht Lehren, die wir aus diesem Gesamtumgang bisher mit der Atommüllfrage ziehen. Und deshalb macht das Sinn, das als Kapitel zusammenzufassen. Das ist auch ein Kapitel, nach dem geblättert wird. In dem Bericht, da bin ich mir sehr sicher.
Also ich hätte auch eine gewisse Präferenz dafür, das in ein separates Kapitel einzuführen, aber das jetzt hier diskutieren, wo wir das dann zuordnen, das ist dann zweiter Punkt. Begründung auch, wir werden uns hauptsächlich mit Gorleben beschäftigen und wenn ich mir dann überlege, wie diese, ich sag mal, Gorleben-Orientiertheit in den Regionen Konrad und Mosleben ankommt, würde ich eher als schwierig einschätzen, weil sie sich nicht genügend ernst genommen fühlen. Und da wäre es mir eigentlich lieber, man hätte das in einem eigenen Kapitel, da gelten dann gewissermaßen, dann wird es nicht so auffällig. Ja, weil ich glaube auch, dass wir uns mit bestimmten Dingen auch nicht mehr beschäftigen können, also beispielsweise bei der Analyse, wie bewerten wir denn, dass es für die vernachlässigbar wärmeentwickelnden Abfälle in Konrad kein Standardauswahlverfahren gegeben hat oder ähnliche Dinge. Also das sind ja alles Punkte, die eigentlich bei unserer Diskussion innerhalb der Kommission keine Rolle gespielt haben und politisch vermutlich es auch nicht ganz so klug wäre, wenn wir das fast jetzt aufmachen würden, weil wir beschäftigen uns mit dem Endlager für hochradioaktive Abfälle und insofern würde ich das...
Ja, die Differenzierung machen und dann trotzdem zusammen.
Ja.
Ich würde trotzdem alle fragen. Herr Grunwald, vielleicht Sie auch dazu. Herr Fischer.
Die Idee, das in einem Kapitel zusammenzufassen, halte ich durchaus auch für gut, aber wir brauchen dann innerhalb dieses Kapitels eine Differenzierung, denn wir haben ganz unterschiedliche Problemfälle. Wir reden hier im Wesentlichen in unserer Kommission über die Suche nach einem HAW-Endlager. Das hat spezifische Probleme und die sind, denke ich mal, am meisten vergleichbar mit dem, was wir in Gorleben gemacht haben. Die anderen Themen sind ja mehr historisch gewachsen. Also wenn man Asse nimmt oder wenn man Konrad nimmt, wo wir eben auf bestehenden Standorten irgendwas gemacht haben, haben natürlich eine ganz andere Historie und ein ganz anderes Auswahlverfahren. Insofern wird man da andere Lehren draus ziehen müssen, als das, was wir jetzt hier für Gorleben sehen. Aber das trotzdem zusammenzuführen und zu sagen, wir haben hier ein Kapitel, in dem die Lehren drinstehen, habe ich kein Problem mit.
Herr Brunswar?
Ja, ich sehe das auch so, dass man mit Sicherheit danach gucken wird und dass das sehr differenziert ist und unterschiedlich ist. Das ist einfach so. Strategisch ist es wahrscheinlich klüger, wenn man eigentlich damit anfangen würde, ne? Dass man zunächst mal sozusagen einen Rückblick macht. Wenn man jetzt so eine Differenzierung vornimmt, dann wäre das vielleicht sinnvoll, wenn das möglicherweise an den Anfang gestellt wird, dann würde es sozusagen das hinten nochmal erklären, dass es differenziert und in einem Paket dargestellt ist. Aber im Kern sollte man ja immer mit einem solchen Rückblick anfangen. Also aus unserer Sicht wäre es eigentlich sehr hilfreich, wenn immer das zunächst auch nach vorne gestellt wird und nicht erst am Schluss zum Ende kommt. Da sollte man nochmal drüber nachdenken.
Stefan Wenzel.
Richtig, ich sag mal, die Konsequenz dann auf die 3 Erfahrungen, wobei wir haben ja auch gesagt, wir wollen aus den internationalen Erfahrungen lernen. Ich bin gerade am Gucken, wo wir das noch haben bisher, also wo wir bisher noch Bilanz gezogen haben. Also
Asse und Konrad waren ja, ich sag mal, beides aufgefahrene Bergwerke, die ohne Auswahlverfahren ausgewählt wurden. Mosleben auch.
Es gab ein Auswahlverfahren in der DDR. Ein vergleichendes Verfahren.
China Bergwerke.
Ich weiß es jetzt nicht mehr.
Okay, gut, da habe ich mich nicht so intensiv mit beschäftigt, mit Mosleben. Bei Gorleben gab es ja ein abgebrochenes Auswahlverfahren. Und insofern hat jedes seine eigene Geschichte.
Ja, klar.
Und wenn man jetzt wenn man die Konsequenzen, was ich gut finde, das an einer Stelle nochmal zusammenzuführen, wird es natürlich, wenn man jetzt für alle drei, sagen wir mal, eine Konsequenz zieht, die Liste oder die Spiegelstriche ein bisschen länger. Die Frage, in welchem Rahmen wir das jetzt leisten können. Bringen wir das jetzt so eben nebenbei mit hin, aber so viel Zeit an anderen Orten haben wir ja auch nicht mehr.
Also, ich eben sagen darf, aus meiner Sicht müsste man am Anfang eine Eingangsbemerkung machen dazu, dass es sich hier um unterschiedliche Herausforderungen handelt, auch unter unterschiedlichen Geschichten, unterschiedlichen Herangehensweisen. Also als Eingangsbemerkung dann die vier Orte beschreiben und am Ende ein Fazit ziehen. Siehst du, man hätte da hinten dann ein Kapitel 425. Ne? Gut. Ja.
Ich finde das ganz wichtig, dass man das auf die Art und Weise macht. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Argument, ein rückblickendes Argument auf die Diskussion von gestern, warum es wichtig ist, an der Stelle alles genau zu beschreiben und hier auch nochmal genau die einzelnen Historien aufzuzeigen, um dann am Ende zu den komprimiert zusammengefassten, und komprimiert heißt aber nicht kurz, sondern in der gebotenen Ausführlichkeit genau zu beschreiben, was am Ende die zentrale Lehre ist aus den unterschiedlichen einzelnen Fällen. Ich würde also auch dafür plädieren, ein extra Kapitel zu machen und natürlich die Essenz dessen, was an Erfahrung da ist, an den Beginn zu stellen.
Fischer, Sie hatten auch nochmal? Dann ist gut. Herr Vogels, ist das möglich und wann, in welchem Zeitraum könnten wir da zusammen einen ersten Entwurf machen?
Das ist ja ohnehin geplant und es ist auch möglich. Wie das andere auch, binnen 10 Tagen.
Ja.
Die gleichen 10 Tage,
das ist schon klar.
Herr Tomauske und dann noch mal Herr Karnitz dazu.
Also ich denke, dass sich das Kapitel dann für Herrn Voges einfach schreiben lässt, wenn wir jetzt die inhaltlichen Punkte, die wir als die zentralen Lehren sehen, und wenn wir da 5 bis 10 Punkte hier zusammenstellen, dann die in Fließtext zu bringen oder in Spiegelstrichtext zu bringen, das ist dann mit den 10 Tagen für ihn auch machbar.
Ich glaube ja nicht, dass sozusagen das eine Frage des Umfangs ist, sondern des Inhalts. Herr Karnitz.
Ja, also ich habe ja einen Vorschlag gemacht zum Thema Gorleben, sicherlich noch nicht ausführlich genug, aber sozusagen einfach mal die Frage, ist das denn Konsens, dass wir sagen, Lehren aus Gorleben sind in meinem Text so diese letzten Spiegelstriche, insbesondere Start des Verfahrens auf der Grundlage einer weißen Deutschlandkarte ohne Vorfestlegung, zweitens Festlegung von Entscheidungskriterien vor Beginn des Verfahrens. Drittens Festlegung eines umfassenden Konzeptes für die Öffentlichkeitsbeteiligung. Fünftens Prozessgestaltung als selbsthinterfragendes oder lernendes System. Und sechstens Regeln zum Umgang mit Konflikten. Also das sind die Punkte, die ich mir sozusagen, wo ich einfach mal jetzt das Inhaltsverzeichnis unseres Abschlussberichtes durchgegangen bin und gesagt habe, naja, das sind jedenfalls die Punkte, die wir in jedem Fall auch einzelnen Kapiteln hinterlegen können. Also wären das beispielsweise, nicht abschließend, aber wären das sozusagen die Punkte, wo man sagen könnte, da sind insbesondere Lehren aus Gorleben, die uns in dieser Endlagerkommission beschäftigt haben.
Herr Wenzel. Drücken.
Ja.
Ja, ich habe gerade noch mal geguckt, was wir im Paragraph 29 für ein Wording haben, weil wir den Begriff Deutschlandkarte hier erstmals einführen. Der wird ja immer umgangssprachlich benutzt, aber im Gesetz hatten wir es damals, hatten wir ihn damals nicht stehen. Da stehen wir, jeder in Betracht kommende Standort wird einbezogen. Was hier natürlich auch zukommt, ist zum Beispiel solche Sachen wie Forschung, Transparenz. Ja, also ich glaube, dass ein guter Teil des Problems auch war, dass man frühe kritische Stimmen nicht ernst genommen hat. In der Asse hat zum Beispiel das Bergamt sehr früh gesagt, Leute, das ist ein nasses Loch. Da haben aber die damaligen Akteure nicht drauf reagiert. Oder wenn die Wissenschaft früher auch transparentere Ergebnisse vorgelegt hätte, dann hätte man schon zu einem früheren Zeitpunkt sagen können, naja, das ist vielleicht nicht der Weg, der richtig ist, und hätte früher sozusagen umsteuern können. Also diese Frage zum Beispiel ist meines Erachtens von entscheidender Bedeutung. Je später man Fehler erkennt, umso teurer wird er.
Herr Thomas.
Herrn Karnitz, ich habe allerdings, ich sage mal, ein gewisses Problem mit der Weißen Deutschlandkarte, weil das nur ein Teilaspekt ist. Ich würde eigentlich die wesentliche Veränderung darin sehen, dass vorher gewissermaßen Compliance mit einem bestimmten Schutzziel die Genehmigungsvoraussetzung war, also man muss für einen Standort die Geeignetheit nachweisen, während wir heute nicht sagen, wir müssen für einen Standort die Geeignetheit nachweisen, sondern wir haben Verfahren im Hinblick auf die bestmögliche, auf den Standort mit bestmöglicher Sicherheit. Und dabei nehmen wir die gesamte Bundesrepublik in Blick. Insofern ist die Weiße Deutschlandkarte aus meiner Sicht dann an der quasi dritten Stelle, aber steht nicht ganz oben. Andere Punkt, wo ich noch nicht weiß, wie wir den reinbringen, der aber für uns essentiell ist, ist die Fragestellung Vorrang der Sicherheit. Das ist keine Lehre aus Gorleben, Konrad Asse oder sonst was, sondern das ist eine übergeordnete Setzung. Deswegen weiß ich nicht, ob das hier reingehört. Fragestellung des Übergangs von einem Planfeststellungsverfahren für einen Standort auf eine Standortfestschreibung per Gesetz und danach das Genehmigungsverfahren für die Einrichtung eines Endlagers an diesem gesetzlich festgelegten Standort ist eine Neuigkeit, wo ich noch nicht genau weiß, auf welche Erfahrung beruht die oder ist die einfach nur gesetzt. Ja? Insofern haben wir ein paar Veränderungen, wo wir uns fragen müssen, sind das Lehren oder sagen wir, naja, das sind Übertragungen aus Erfahrung Schweiz oder was auch immer oder Schweden, Finnland, dass man an der Stelle sagt, okay, hier haben wir eben nicht nur die deutschen Erfahrungen mit einbezogen, sondern auch international und deswegen haben wir diese Veränderung vorgesehen, eben nicht mehr für einen Standort ein Planfeststellungsverfahren, also eine Genehmigung für alles. In einer Genehmigung wird Errichtung, Betrieb und Stilllegung genehmigt, sondern wir haben gewissermaßen ein gestuftes Verfahren, Klammer auf, wie die DDR früher auch, Klammer zu, mit allen auch Problemen, die wir dabei haben. Wenn es jetzt um die Schließung geht, da ist das gestufte Genehmigungsverfahren durchaus auch etwas problematisch. Das wäre der Punkt. Dann hatten wir gestern noch die Frage Transparenz, dann die Frage Rechtsschutz, die Öffentlichkeit, das würde ich im Verhältnis sehen zu Partizipation und die Kriteriengesteuertheit. Das waren so bestimmte Punkte, jetzt zunächst mal in der Benennung der Punkte, die ich da sehe, die wir aufnehmen müssen, wo wir uns dazu verhalten müssen, jetzt im Sinne der Stoffsammlung.
Ja, Herr Tomauska hat jetzt schon zwei Ergänzungen von gestern nochmal eingeführt, die ich auch auf der Liste hatte. Grundsätzlich habe ich mit den Punkten 2 bis 5 da gar keine Probleme. Über den 1er werden wir noch formulierungstechnisch diskutieren müssen, aber über die Formulierung müssen wir Herrn Voges, glaube ich, insgesamt noch was mitgeben. Also das müssen wir anders formulieren. Also Festlegung eines umfangreichen Konzeptes für die Öffentlichkeitsbeteiligung, das klingt nicht so emphatisch, wie wir das da als Lehrer eigentlich formulieren sollten. Aber ich glaube, das ist eher eine Formulierungsfrage. Inhaltlich sind wir uns da einig. Und vielleicht kann man auch den Bereich Rechtsschutz und auch Transparenz unter diesem Partizipationsspiegelstrich intelligent mit drunter verspannen. Das könnte funktionieren, indem man von Beteiligungsrechten auch spricht. Und dann hat man das zum Teil auch mit drin. Das vergleichende Suchverfahren ist, denke ich, schon Lehre. Und dann könnte man vielleicht die Krux, weil ich bin mir auch nicht sicher, ob dieses gestufte Suchverfahren eine Lehre ist oder ob das etwas ist, was wir insgesamt auch aus internationalen Erfahrungen gelernt haben. Man könnte natürlich die Tatsache, dass man internationale Erfahrungen intensiv auswertet, auch als eine Lehre hier mit reinnehmen. Und dann hätte man das so eingepreist in die Liste.
Ja. Ich noch einen Punkt, den man vielleicht sogar noch ganz an den Anfang stellen müsste. Denn wenn wir jetzt rückblicken, dann war ja ein Problem auch für den Standort Gorleben, dass von Anfang an erstmal nicht klar war, was wollen wir da eigentlich bauen. Wir haben mal angefangen mit dem Entsorgungszentrum. Wir haben dann irgendwann gesagt, nee, Entsorgungszentrum machen wir nicht. Wir machen Zwischenlager und machen ein Erkundungsbergwerk. Und da, sage ich mal, ist natürlich auch eine Unsicherheit entstanden für den ganzen Kreis, der dort betroffen war. Was passiert hier eigentlich? Und wir diskutieren das ja momentan auch gerade wieder im Zusammenhang mit der Frage, jetzt wollen wir wirklich abschließend auch alles hier in Deutschland entsorgen. Es gibt aber immer noch Fragen, was passiert mit dem einen oder anderen Abfallstrom, der möglicherweise auch noch andere Wege finden könnte. Also, was ich damit sagen will, eine klare Aufgabenbeschreibung, um was es eigentlich geht, ist, glaube ich, ein wichtiger Ausgangspunkt, um dann hinterher auch zu sagen, okay, das ist das, mit dem wir die Menschen, die dann davon vielleicht mal betroffen sein werden, konfrontieren wollen. Das wäre für mich, sage ich mal, Punkt Null, auch bevor man überhaupt mit dem Prozess beginnt.
Weil Sie das so angesprochen haben, Herr Tomauske, diese sehr deutliche Betonung.
Handy hat einer weiter.
Weil Sie das so angesprochen haben, Herr Tomauske, diese sehr deutliche Betonung. Zu wissen, dass man strahlungsarm ist. Ja, weil Sie die Sicherheit so deutlich angesprochen hatten, fände ich es nochmal wichtig, im Sinne einer Stoffsammlung jetzt von Stichworten, die wir gemacht haben, auf das Wort Vorsorge nochmal dort stärker mit in den Fokus zu nehmen. Und ich denke, das ist auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger Begriff in dem Zusammenhang. Und ich denke, was auch immer wieder nochmal, Sie haben gesagt, es muss Sicherheit an erster Stelle stehen, Sicherheit ist oberstes Gebot. Da müsste auch ergänzt werden, dass eben auch der Strahlenschutz für die Bevölkerung mit oberstes Gebot ist. Also dieser alte Gedanke, dass ich nur die Sicherheit dort an dem Standort nachweisen muss, das ist eigentlich nicht mehr der heutige Stand. Heute müssen wir sozusagen den Gedanken der Vorsorge mit einbeziehen und auch als höchstes Gut den Strahlenschutz der Bevölkerung.
Also wir müssen das in dem ersten Punkt, wobei das nicht der erste Punkt sein muss, Wenzel nicht weiße Deutschlandkarte nennen, sondern ich glaube, so wie es gerade auch eingeführt wurde, sowohl von Herrn Tomauska als auch von Herrn Sommer, wir müssen halt das vergleichende Verfahren nennen. Und wir müssen das vergleichende Verfahren nennen, ohne sozusagen vorherigen Ausschluss einer Region und oder eines Wirtsgesteines, also Diskussion, die wir gestern auch hatten. Ne? Das wollen wir ja genau nicht, keinen Ausschluss per se, weder einer Region noch eines Wirtsgesteines, sondern wiederum messen lassen an Kriterien. Also sozusagen der Versuch, wenn man so will, der Versuch der Objektivierung. ohne Ausschluss von vornherein. Also das wäre vielleicht ein Punkt, dass man weiße Deutschlandkarte weglässt, aber dass man eben den Fokus nimmt auf das vergleichende Verfahren ohne Vorfestlegung. Und zum Zweiten, Sicherheit mit den Ergänzungen, die Herr Brunsmeier gerade gemacht hat, finde ich aber völlig richtig, Herr Tomorski, dass Sie sagen, Lehren aus der Vergangenheit, weil unabhängig davon, wie wir die Geschichte Gorlebens beurteilen, die Kritiker jedenfalls sagen, es hätte eine politische Festlegung gegeben. So, und deswegen muss man ja jetzt sagen, im Gegensatz zur politischen Festlegung ist ja sozusagen jetzt Vorrang der Sicherheit, es gibt keine politische Festlegung, sondern es gibt sozusagen eine sicherheitsgerichtete Auswahl. Und deswegen finde ich sozusagen Vorrang der Sicherheit mit den Ergänzungen, die Herr Brunsmeier gerade gemacht hat, eigentlich auch richtig als Lehre aus Gorleben und als Lehre aus der Vergangenheit.
Nee, nicht in allen Sitzungsräumen. Im Gesetz hatten wir hier noch die Formulierung unter Berücksichtigung aller in Betracht kommender Standorte. Das setzt natürlich voraus, dass wir uns bei den Kriterien tatsächlich verständigen. Transparenz hatten Sie, Transparenz wäre das Thema nochmal, das hatten einige eben schon erwähnt. Rechtsschutz, Fehlerkorrekturmöglichkeit. Diese statt der dritten Spiegelstrichs Konzept für Öffentlichkeitsbeteiligung könnte man auch schreiben, umfassende Beteiligungs- und Mitentscheidungsrechte im Planungs- und Verwaltungsrecht. Das nationale Begleitgremium ist ja eine Form von Mitentscheidungsrecht auch, ne, diese Idee mit den Zufallsbürgern, die Berichterstatter da entwickelt haben. Daten müssen öffentlich-rechtlich verwahrt und dauerhaft zugänglich sein, ist meines Erachtens auch eine Lehre. Und was wir noch im Zusammenhang mit der Asse diskutiert hatten, mit Blick auf das Thema Wissenschaft, hatten wir gesagt, der im Grundgesetz verankerten Wissenschaftsfreiheit muss auch eine gesetzlich normierte Wissenschaftsverantwortung an die Seite gestellt werden müssen. Wissenschaftler müssen eine Unterrichtungspflicht haben, sofern sie befürchten, dass Forschungsergebnisse bzw. deren Umsetzung eine Gefahr für Gesundheit und Leben bergen.
Wollen Sie im Ernst der Wissenschaft vorschreiben, dem einzelnen Wissenschaftler, wie er sich zu verhalten hat? Wo wollen Sie das rechtlich fixieren? Über was ein Wissenschaftler zu berichten hat. Also, ich sage mal, da bewegen Sie sich aber auf dünnem Eis.
Naja, Sie würden das zum Beispiel so machen, Herr Tomorski, dass Sie sagen würden, neben der Wissenschaftsfreiheit gibt es auch eine Wissenschaftsverantwortung, eine Verantwortung der Wissenschaft. Das ist letztlich die Debatte, die Einstein aufgemacht hat, der gesagt hat, ich habe nicht nur die Freiheit zu forschen, sondern ich habe auch eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, rechtzeitig auf Entwicklungen aufmerksam zu machen, die möglicherweise für das Gemeinwesen von großer Bedeutung sind. Das macht eine Diskussion auf im gesellschaftspolitischen Kontext, aber meines Erachtens eine spannende. Wie das jeder Einzelne dann für sich ausfüllt, das werden Sie sowieso nicht kontrollieren können. Das ist ja letztlich an manchen Dingen, die da zum Beispiel beim Thema Atombombe möglich waren, das hat ja erstmal nur als Vorstellung in Köpfen einiger Wissenschaftler entstanden, ist das entstanden als Option. Ist das nicht nur eine Pflicht? Nee, Verantwortung, ich habe nicht Pflicht gesagt.
Dann lassen wir doch jetzt nicht darüber streiten. Ich glaube, dass die Frage der Verantwortung,
ich meine, es gibt auch ein Lernen aus Gorleben, weit über ein neues Standortauswahlverfahren hinausgeht. Ich will das mal mit dem Begriff Respekt umschreiben. Also wenn es ein staatliches Handeln gibt, das auf kritische Bürgerinnen und Bürger trifft, dass man so mit Bürgerinnen und Bürgern wie dort geschehen nicht umgeht. Das wäre mir sehr wichtig, dass das an dieser Stelle oder an einem anderen Platz deutlich erwähnt wird, dass man also nicht jemand, der einem staatlichen Handeln oder einer Technologie oder wie auch immer kritisch gegenübersteht, dass man den, ja, wie es hier geschehen ist, einfach kriminalisiert. Das wäre mir sehr wichtig, dass das an irgendeiner Stelle mit erwähnt wird.
Inhaltlich bin ich einverstanden mit allem, was hier gesagt worden ist. Ich habe nur ein bisschen die Sorge, dass wir jetzt alle schönen Dinge, die unser neues Konzept leisten soll, als Lehre aus Gorleben darstellen. Und das ist, ich frage einfach, ob das immer so der Fall ist. Also Herr Brunsmeier, Strahlenschutz für die Bevölkerung. Hat es im Bereich Gorleben irgendwie was gegeben, wo Sie sagen würden, da müssen wir daraus lernen und Strahlenschutz für die Bevölkerung irgendwie jetzt besser machen? Stichwort Fehlerkorrektur war meiner Erkenntnis nach bei der ganzen Gorleben-Frage kein Thema, ist jetzt ein Thema, aber doch nicht deswegen, weil es in Gorleben keins war, sondern aus Sachgründen, würde ich meinen. Und auch die Frage mit der Verantwortung der Wissenschaft. Wenn wir sagen, das ist eine Lehre aus Gorleben, dann müsste ja eine Diagnose dahinter stehen, eine Beobachtung, ist nicht gut gelaufen in den 70er, 80er Jahren. Ich glaube, ich weiß, einige von Ihnen sind der Meinung, aber das müsste dann ja auch Konsens dann hier irgendwie in der Gruppe sein. Bei allem, wenn wir hier sagen, Lehre aus Gorleben, müsste man ja sagen können, das und das ist nicht gut gelaufen, also ziehen wir diese und jene Lehre. Und das würde ich gerne auch für die Argumentationsstruktur doch hochhalten, sonst haben wir nachher alles Gute und Schöne und Wahre der Welt hier in dem Kapitelchen.
Ich hatte mich auch gemeldet. Herr Grunwald, ich will da anschließen. Also wir haben zwei Möglichkeiten, das darzustellen. Das eine ist sozusagen die enge Darstellung, also nur sozusagen auf die Geschichte. Oder die Alternative ist, dass man das, was da passiert ist, auch paradigmatisch für den Umgang mit Technologien oder komplexen Technologien, ich will es mal einschränken, für Konsequenzen zieht. Also das müssen wir hier entscheiden, welchen der beiden Wege wir gehen. Spricht für beides was, sage ich auch. Ich will nur sagen, zur weißen Landkarte. Ich habe unter weißer Landkarte immer Neustart verstanden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Neustart läuft ohne neue Formen von Verständigung und Vertrauen, die auch Geschichte auf einbeziehen. Sonst kann ich mir das nicht vorstellen. Also nach all dem, was ich weiß über solche, das sind ja sehr komplizierte Prozesse, wir wissen ja ganz genau, die fordern ja von allen Seiten was und nicht nur von einer, die fordern ja von allen Seiten eine Menge. Sich also sozusagen auf was Neues einzulassen, auf eine neue Vertrauenskultur und so weiter. Und ob das möglich ist, ohne sozusagen Verständigung über Geschichte und über das Erlebte von Menschen und Regionen, da habe ich meinen Zweifel. Das will ich nur sagen. Ne? Das ist mein Punkt. Also es ist ja, jetzt wird ja sozusagen so eine Debatte im Hintergrund aufgemacht. Ich kriege das ja mit. Der eine ist für, der andere ist dagegen. Das finde ich gar nicht den entscheidenden Punkt. Den entscheidenden Punkt finde ich, ist man fähig, sozusagen aus der Geschichte in der Form zu lernen, dass man neues Vertrauen schafft. Dass man also zu einer Verständigung kommt, die auch mit Akzeptanz oder Akzeptabilität verbunden ist. Ne? Und das ist eben ein bisschen mehr, als nur zu sagen, ich mache einfach jetzt eine weiße Landkarte und so. Ne? Also ich will das nur sagen, was meine Ausgangsposition ist, auch aus meinen Erfahrungen aus diesen Prozessen. Und ich habe da eine ganze Menge mitgemacht, auch in kommunalen Bereichen und in sonstigen Bereichen. Also ich glaube nicht, dass das geschichtslos geht. Das ist mein Punkt. Ne? So, aber wir machen jetzt erstmal weiter. Herr Ott, dann Herr Sommer, dann Herr Tomauske und nochmal Herr Grunwald.
Also alles hängt mit allem zusammen. Also die Lehren aus Gorleben oder anderen Standorten sind natürlich eine Sache. Also ich fand das eigentlich ganz, ganz gut, wie Herr Karnitz, also im Grunde genommen hier die Schlussfolgerung stichwortartig aufgeschrieben hat und auf die jeweiligen Kapitel im Bericht verweist. Also insofern ist die Frage, wie ausführlich man das macht. Was mir zum Beispiel, also in diesen Schlussfolgerungen jetzt aus den Standorten, sage ich jetzt mal allgemein, Die Frage, die zum Beispiel, also hier noch nicht weiter, aber in der Arbeitsgruppe 1 in der letzten Sitzung diskutiert wurde und ein neuer Abschnitt auch eingeführt wurde, war die Anforderungen an das Behördenhandeln. Das scheint mir nochmal ein wichtiger Punkt zu sein, weil die Behörden bisher mit den üblichen Beteiligungsverfahren also konfrontiert sind und diese organisieren, aber diese neuen Formen von Einflussnahme und Beteiligungsmöglichkeiten der Bevölkerung, eigentlich ein neuer Lernprozess auch bezogen auf die Anforderungen an Behördenhandeln letztendlich bedeutet. Und ich glaube, das ist nochmal für die Zukunft ein ganz wichtiger Punkt, wie das BFE insbesondere dann als Verantwortlicher für die Beteiligung dann sich aufstellt, und das wird dann ausführlicher im Bericht, also im Teil Partizipation nochmal dargestellt. Aber das ist sicherlich auch bezogen auf die Vergangenheit eine Lehre aus dem, was wir auch Behörden in der Vergangenheit agiert haben. Ein paar Stichworte sind ja schon vorhin genannt worden.
Herr Sommer.
Ja, also eher im praktischen Sinne, wie gehen wir damit um? Sie sind wieder zu nah dran, fürchte ich. Also Herrn Grunwalds Einwand finde ich doch sehr, sehr wichtig. Also ich finde es richtig, dass wir jetzt gerade so eine Art Nice-to-have-Liste machen oder alles Schöne und Gute, was wir jetzt gelernt haben, weil irgendwie hat das ja was mit dem zu tun, was wir ausgewertet haben. Aber wir sollten vielleicht, das wäre mein praktikabler Vorschlag, dann am Ende nochmal, wenn es Vorschläge gibt, tatsächlich an jeden Spiegelstrich nochmal kurz den Gedanken dranlegen, ist das wirklich begründbar mit der Auswertung der Erfahrungen aus Gorleben und Co.? Oder ist es etwas, was einfach nur eine insgesamt gesellschaftliche Entwicklung, Erkenntnis, Fortschritt oder Ähnliches war, der jetzt nicht dezidiert zurückzuführen ist auf diese Auswertung?
Das ist ja beides nicht schlecht.
Ja, aber dann müssten wir das auch vielleicht so transparent darstellen. Also wir sollten nichts als Lehre aus Gorleben, Morsleben und Co. verkaufen, was nicht wirklich eine Lehre daraus ist. Also da tun wir uns keinen Gefallen dabei. Das heißt ja nicht, dass diese Aspekte uns nicht wichtig wären. Also da bin ich völlig bei Ihnen. Ich würde uns aber jetzt nicht blockieren lassen, sozusagen im Brainstorming, in dem wir immer noch gerade sind, sondern am Ende das nochmal dranlegen als Liste. Zu der Frage, Vorschlag Karnitz mit den Verweisen auf die Kapitel, so sind Sie rangegangen. Ich würde das auch nachher gerne am Ende so machen, dass selbst wenn wir es anders formulieren in den Spiegelstrichen, wenn wir am Ende mal schreiben, berücksichtigt ist das in Kapitel sowieso, das macht das sehr stringent, weil ich glaube, das ist ein Einstiegskapitel für manch einen in die Lektüre des Berichtes. Und zu der Frage Kriminalisierung, Konflikt, Art und Weise, wie auch der Staat Konflikte mit seinen Bürgern austrägt. Wir haben das hier als Spiegelstrich Umgang mit Konflikten, aber genau das muss da, glaube ich, im Rahmen der Formulierung nochmal mit rein. Und auch das Thema Kriminalisierung sollte man da erwähnen, weil das ist geschehen. Zu dem Spiegelstrich, also ich glaube, von dem Begriff weiße Landkarte haben wir uns da dezidiert auch schon fast verabschiedet im Spiegelstrich, sondern wir haben ja dieses vergleichende Suchverfahren mit dem bestmögliche Sicherheit. Nur noch mal die Frage, Herr Karnitz, Sie sagten noch die Formulierung, nichts ausschließen von Anfang an. Die Lehre aus Gorleben ist eigentlich auch die, nichts zu präjudizieren, also nicht zu fokussieren auf etwas. Das ist, glaube ich, die primäre Lehre. Das nicht ausschließen könnte, also es gibt ja nach wie vor Teile, und zu denen zähle ich mich auch, die sagen, eine Lehre aus Gorleben könnte auch sein, dass wir sagen, euch tun wir es nicht an. Ja. Will ich jetzt hier nicht wieder aufmachen, die Diskussion, aber nicht die Vorfestlegung, finde ich, ist da viel wichtiger als das nicht ausschließen. Ja. Man könnte auch beides reinformulieren.
Das eine bedingt das andere.
Ja.
Vorfestlegung sage, heißt
ja, deshalb ist, glaube ich, der Begriff Vorfestlegung gut. Der ist sowohl in die eine wie in die andere Richtung interpretierbar. Ne? So hatten Sie ihn ja auch drin. Den sollten wir beibehalten.
Herr Tomorske.
Also ich denke, dass der Hinweis von Herrn Grunwald und der Vorschlag von Herrn Sommer, was die Beschränkung oder Differenzierung anbelangt, wichtig ist. Insofern würde ich vorschlagen, dass wir eine Unterteilung machen, Lehren aus der Vergangenheit und Weiterentwicklung gemäß Stand Wissenschaften Technik international. Weil viele der Punkte, Auswahlverfahren, Transparenz und Dinge, die wir eingebracht haben, ist einfach nicht der Tatsache Lehre aus Gorleben geschuldet, sondern wir leben heute in einer anderen Zeit. Ich bin überzeugt, die Kriterien, wenn wir uns vor 40 Jahren getroffen hätten und die Kriterien entwickelt hätten, wären sie nicht anders ausgefallen als die, die in den BMI-Richtlinien von damals aufgenommen worden sind. Also insofern, es war damals eben State of the Art. Und heute haben wir eine andere State of the Art. Die Frage ist, ob wir ohne die Erfahrung Gorleben diesen Entwicklungssprung genommen haben. Wir haben ja eine Menge dabei auch gelernt. Und also insofern würde ich eine Differenzierung vornehmen zwischen Lehren aus der Vergangenheit und die Kommission hat auch die Aufgabe, den aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik international in diesem Bereich Standortsuche mit einzubeziehen. Damit könnten wir die anderen Punkte dort subsumieren. Der zweite Aspekt, weil Wissenschaft immer wieder ins Spiel kommt, ist für mich durchaus zentral, weil die Lehre aus der Vergangenheit war ja nicht, dass die Wissenschaft hier einen Standort vorgeschlagen hat, der am Ende zu diesem Problem geführt hat, sondern dass der durch die Politik festgelegt wurde. Also ich kenne keinen Wissenschaftler, der den Standort festgelegt hat. Und dann frage ich mich, ist die Lehre aus der Vergangenheit, dass wir jetzt sagen, das wird gesetzlich festgeschrieben, die richtige Lehre, die wir daraus ziehen? Das könnte man sich ja auch mal kritisch fragen, ob wir damit gefeit sind bei der politischen Festlegung und bei der Art, wie Gesetze zustande kommen, ob dann am Ende das eine geeignete Lehre ist, die wir aus der Vergangenheit ziehen. Da habe ich meine großen Zweifel, weil da ist nichts mehr von Wissenschaftsgerichtetheit, weil am Ende entscheidet die Politik.
Aber fraglich ist, was davor passiert. Herr Grunwald.
Herr Grunwald. Ja, nur noch ganz kurz, also ich finde den Vorschlag von Herrn Karnitz auch sehr gut, auf die Kapitel zu verweisen. Und dann ist mir auch noch eingefallen, im Prinzip sind wir als Kommission, ist das Standortauswahlgesetz ja auch ein Teil dieses großen Lernprozesses, dieses gesellschaftlichen Lernprozesses. Und das sollte vielleicht auch kurz irgendwo als Bemerkung stehen. Zum Thema Differenzierung, da folge ich Herrn Sommer und Herrn Tomauske. Ich meine, wir müssen einfach auch aufpassen, wie der Bericht gelesen wird. Wenn wir eine Überschrift haben, Lehren aus Gorleben, und dann steht irgendwo, Wissenschaftler sollen verantwortlich handeln, dann lesen doch viele, dann haben die das wohl bisher nicht so gemacht. Das muss man nur, darüber muss man sich nur im Klaren sein, was dann gelesen wird. Aber mit so einer Differenzierung, glaube ich, kann man das sehr gut machen. Ja.
Herr Fischer.
Wir müssen, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass wir das jetzt nicht überfrachten. Denn so wie hier gerade eben schon angeklungen bei Herrn Grunwald, ist natürlich nicht alles auf das zurückzuführen, was man eben aus Gorleben gelernt hat. Aber wir befinden uns in dem Kapitel, wo wir eben hier momentan Lehren ziehen aus den Standortverfahren, die vorher abgewickelt haben. Wenn wir hier jetzt, sage ich mal, ein Kapitel draus machen, was den gesamten Lernprozess, den wir durchgemacht haben, auch als Kommission beschreibt, dann ist das möglicherweise nicht mehr dieses Kapitel, was wir da mit dieser Überschrift eben benannt haben. Das kann man machen, überhaupt keine Frage, es kriegt aber einen anderen Charakter. Und insofern stelle ich mir schon die Frage, ob wir das eben so aufbohren wollen. Dann müssen wir das, sage ich mal, so beschließen und dann muss es vielleicht auch an eine andere Stelle. Dann ist es vielleicht an der Stelle gar nicht mehr richtig, denn, sage ich mal, nach der Abarbeitung der einzelnen Standorte, die wir durchgeführt haben, dann ein Kapitel zu finden, was plötzlich einen Lernprozess der gesamten Kommission irgendwo darstellt, wäre schon irgendwie schwierig zu verstehen. Also ich persönlich plädiere dafür, hier dieses auch nicht zu überfrachten, weil ich denke, dass wir die Themen, die wir jetzt eben gerade auch adressiert haben, die ein Lernprozess der Kommission insgesamt waren, durchaus schon an anderen Stellen auch ausgedrückt haben. Verschiedensten Dingen. Ich denke jetzt nur zum Beispiel an das selbstlernende System, selbsthinterfragende System und so weiter. Haben wir Dinge zum Ausdruck gebracht, die wir eben weiterentwickelt haben und die müssen meines Erachtens nach nicht zwingend jetzt noch an dieser Stelle hier wiederholt werden. Also insofern meine ich auch in dem Sinne, dass wir hier eben das passend zu dem Umfeld machen, wo wir das hinschreiben, sollten wir das jetzt nicht zu sehr überfrachten.
Herr Brunsmeier und dann Herr Voges.
Naja, mit dem nicht zu sehr überfrachten, den Wunsch kann ich schon gut nachvollziehen. Man muss aber auch immer noch mal von der anderen Seite gucken und denken und schauen, wie so etwas gesehen wird. Es gibt breite Kreise, die auch immer wieder sagen, wir müssen erstmal abschließend, vollständig, umfassend aus der Atomenergie aussteigen, bevor wir uns um Lagerfragen kümmern, ne? Die Grundhaltung gibt es. Es gibt sozusagen bei fast allen strittigen Fragen, die wir derzeit noch haben, den Bezug zu Gorleben. Ne? Also gestern die Diskussion zum Deckgebirge. Ne? Sie haben jetzt die Frage aufgeworfen zum Rechtsschutz. Ne? Im Zusammenspiel mit der Legalplanung. Auch da ist sozusagen immer wieder der Zusammenhang zu sehen. Und ich meine schon, dass wir auch aufgerufen sind und aufgefordert sind, zu beschreiben, was kann denn das für das anstehende Standortauswahlverfahren bedeuten, auch an positiven Akzenten und positiven Entwicklungsperspektiven, wenn es ohne Gorleben wäre. Also die Frage müssen wir ja auch mal stellen dürfen zumindest, dass wir uns Gedanken darüber gemacht haben. Könnte es nicht sein, dass es mit Gorleben 30 Jahre dauert und ohne Gorleben 15 Jahre? Ne? Also diese Frage, denke ich, müsste man sich auch mal stellen. Und die Offenheit sollten wir schon auch haben als Kommission, das zumindest mal als Frage aufgeworfen zu haben.
Herr Vogels.
Ja, Sie haben ja jetzt einen bunten Strauß von Lehren und Erkenntnissen mir sozusagen serviert. Ich sehe bei vielen auf den ersten Blick einen Zusammenhang zu den vorangegangenen historischen Darstellungen, aber vielleicht nicht bei allen. Und ich würde einfach jetzt mal versuchen, anhand dessen, was hier gesagt worden ist, den Zusammenhang herzustellen, den man da sehen kann. Also einmal ging es um die Rolle der Wissenschaft. Da gibt es sicherlich einen Zusammenhang zu dem, was in der Asse passiert war. Das ist ja auch in dem entsprechenden Kapitel dargestellt worden, dass sozusagen die Wissenschaft relativ frühzeitig dieses Bergwerk empfohlen hat, auf einer, wenn man die alten Gutachten anguckt, doch auf einer relativ schmalen Erkenntnisbasis. Das entsprach sicherlich den damaligen Geflogenheiten. Und dann gab es sozusagen jedenfalls einen Umgang mit Wissenschaftlern, die gesagt haben, das ist nicht ausreichend, dieses Bergwerk ist nicht geeignet, den man heute kritisieren muss. Das kann man sagen. Dann kann man auch sagen, dass es auch im Fall von Gorleben möglicherweise einen problematischen Umgang mit den Wissenschaftlern gab, die da abweichende Meinungen vertreten haben. Also es gab dann Herrn Dupont und Herrn Grimmel, die sich immer beschwert haben, sie hätten sozusagen für ihre Begutachtung mit Einbußen bei der Karriere und mit weniger Aufträgen und mit Ausschlüssen von, mit Nachteilen bei Forschungsvorhaben sozusagen büßen müssen. Das, also ich sage jetzt, wie man da Zusammenhänge herstellen kann, und insgesamt soll es da sozusagen eine größere Offenheit geben, und dass zumindest Wissenschaftler, die abweichende Meinungen vertreten, keine Nachteile zu befürchten haben. Das wäre sozusagen eine Lehre, die man ziehen könnte, was jetzt die Wissenschaft angeht. Was das vergleichende Verfahren angeht, so habe ich versucht, in dem Text herauszuarbeiten, dass das die zentrale Lehre aus den Auseinandersetzungen um Gorleben ist, weil ich habe versucht darzustellen, dass man wahrscheinlich bei jedem Standort vor günstige und weniger günstige Eigenschaften feststellen wird, und dass es unheimlich schwierig ist, diese Frage ohne einen Standortvergleich dann anschließend einer Entscheidung zuzuführen. Weil man kann sozusagen nicht mehr sagen, welche weniger günstige Eigenschaft man jetzt noch in Kauf nehmen muss, weil man sozusagen, die Natur ist immer vielgestaltig, und den idealen Standort findet man, den man sich vorher ausgemalt hat, findet man am Ende nicht. Und dann stellt sich die Frage, was muss man noch in Kauf nehmen und was nicht. Und das kann man letztendlich nur im Vergleich entscheiden. Und das habe ich versucht jedenfalls da hinzulenken in diesem, in dieser Beschreibung irgendwie. Es gab, die einen meinten dies zu dem Standort, das sei ein Nachteil, und die anderen sagten, das ist überhaupt kein Nachteil. Diese Fragen kann man nicht entscheiden ohne ein vergleichendes Verfahren. Insofern sehe ich das vergleichende Verfahren als zentrale Lehre. Bürgerbeteiligung ist natürlich auch eine Lehre aus Gorleben, denn in Gorleben war die formelle Bürgerbeteiligung vorgesehen am Ende des Verfahrens im Plan. Am Ende der Erkundung, einer Erkundung über Jahrzehnte, am Ende der Erkundung im Planfeststellungsverfahren. Es gab natürlich Veranstaltungen, auf denen die PTB informiert hat oder so, aber es gab vor dem vorgesehenen Planfeststellungsverfahren keine formellen Beteiligungsrechte. Und das war sicherlich ein Nachteil. Das hat ja auch geführt bis zu den Auseinandersetzungen, letztendlich, glaube ich, zu Bundesverwaltungsgericht. Ich ob die Verfassungsbeschwerde, da haben sie, glaube ich, darauf verzichtet, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, die Frage, ob die Erkundung nicht schon Teil des Endlagerbaus ist, weil die Schächte und unten die Strecken natürlich schon auf die Endlagerung ausgerichtet waren. Das könnte man auch auf Gorleben beziehen. Auswahl, Weite, Landkarte, Wissenschaftsfreiheit, Beteiligung. Ja, dann die Frage politische Festlegung oder wissenschaftlich gesteuertes Verfahren ist auch natürlich etwas, was man ganz klar auf Gorleben beziehen kann, denn wie ich versucht habe, in diesem Teil auch darzustellen, stieß die politische Festlegung am Anfang tatsächlich bei den maßgeblichen Wissenschaftlern auf Skepsis, sowohl der BGR als des Niedersächsischen Landesamtes für Bodenforschung. Die sind da anfangs auf Distanz gegangen, und das war sozusagen, da wurde ein, das blieb, wurde zwar in vertraulichen Papieren sozusagen zum Teil festgelegt, aber das blieb natürlich nicht verborgen, und das war ein Ansatz der Kritik. Insofern kann man das da auch aufnehmen.
Ja.
Das will ich jetzt nicht sagen. Was Herr Fischer gesagt hat, klar sagen, was man plant. Da bin ich mir sozusagen, das finde ich richtig, aber wenn ich an die Frage Eingangslager denke am Standort, dann frage ich mich, ob die Kommission diese Lehre gezogen hat. Also.
Gut. Ich habe mich nochmal drauf gesetzt. Also ich will ja überhaupt nicht wegdrücken, dass man sich täuschen kann. Ich befürchte nur, man hat sich zu oft dann täuschen lassen und bestimmte Fragen nicht verfolgt. Mit so einem Argument, alles hängt mit allem zusammen oder nicht überfrachten, das verstehe ich alles völlig. Ich frage nur, ob das, was sozusagen in der Zeit oder am Beispiel Gorleben, ich würde Gorleben nicht alleine sehen, sondern das ist eingeordnet in kulturelle Zusammenhänge, in einem gesellschaftlichen Umschwung und so weiter. Da sind Sachen passiert, die man aus meiner Sicht eben nicht nur fachspezifisch sehen kann. Das ist meine Einschätzung. Und wenn ich das sozusagen ein wenig zurückblickend betrachte, hat es im letzten Jahrhundert unglaublich viele Beispiele gehabt, wo man die Interpretation solcher Ereignisse viel zu kurz gemacht hat und dafür teuer bezahlt hat. Ich könnte eine Menge Beispiele nennen. Und jetzt sagen wir mal, auch wenn es vielleicht gar nicht so klingt, aber ich gehe davon aus, dass beispielsweise eine Rückbesinnung zu einem produktiven Verständnis von Technik oder auch, sagen wir mal, die Zurückführung auf ganzheitliche Verantwortung und so weiter von mir gewollt sind. Also ich will nicht einfach nur was kritisieren. Oder dann kommt immer dieses übliche Wort von der Technikfeindlichkeit. Ich kann das gar nicht mehr hören. Ne? Das ist so, wie ich das so erlebt habe vor ein paar Jahren. dass dann immer Politiker kritisiert haben, die angebliche Technikfeindlichkeit von Leuten, die selbst einen Computer nie benutzen konnten. Ne? So ist das in der Regel gewesen. Ne? Also ich will nur einfach sagen, ich habe das Gefühl, ich kann mich auch täuschen, dass hinter dem, was im Augenblick abläuft, ein bisschen mehr ist als sozusagen ein Einzelpunkt, wo Fehler gemacht wurden. Und ich weiß noch gar nicht mal, ob die Fehler gemacht wurden aus der Sicht der Beteiligten, sondern sie sind gemacht worden vor dem Hintergrund des Prozesses, weil man ihm in der Gesamtbedeutung, in der Tragweite und in dem, was er für die Gesellschaft bedeutet, vielleicht nicht richtig erkannt hat oder dann auch nicht mehr erkennen konnte, weil man schon zu tief im Prozess drin war. Ich will das gar nicht moralisch kritisieren, sondern ich will es einfach nur feststellen. Und wenn dem so ist und ich sage, die Grundvoraussetzung, um eine Lösung zu kriegen, wir müssen alle davon ausgehen, die Lösung des Problems wird auf jeden Fall schwierig, ist auf jeden Fall mit Protesten und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen verbunden, dann kriege ich die nur hin, wenn ich wirklich nachweise, erstens, ich bin bereit, neues Vertrauen aufzubauen, ich bin bereit, über alle Probleme offen zu reden, ich bin lernfähig und so weiter. Also insofern ist das, was ich hier anspreche, nicht einfach so dahingeredet oder jedenfalls verstehe ich es nicht so oder irgend so was Abstraktes, sondern das hat was zu tun, ob wir wieder fähig sind zu einer Kultur, die problemlösungsfähig ist. Und das ist das, was ich meine. Und insofern, ich weiß nicht, ob das an dieser Stelle richtig ist. Darüber kann man gerne jederzeit reden. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das, was am Beispiel also Kernenergie, am Beispiel Endlagerung und so weiter passiert ist, so etwas ist wie ein grundlegender Einstellungswandel in unserer Gesellschaft, der so lange problematisch bleibt, solange man ihm keine neue Orientierung gibt. Ohne Orientierung kann er problematisch werden. Das sehe ich. Weil er sozusagen in dem Nein oder in der Ablehnung sich reduziert. Und ich möchte ja gerade, dass sozusagen auch wieder die zentrale Fähigkeiten des Menschen, nämlich auch konstruktiv Probleme lösen zu können, gestärkt wird. Und ich glaube, das ist nur möglich, wenn man bestimmte Zusammenhänge auch aufzeigt und deutlich macht. Also habe ich vielleicht ein anderes Verständnis. Aber ich möchte schon darauf hinweisen, dass auch für meine Einschätzung viele historische Erfahrungen der letzten 30, 40 Jahre spricht. So, Herr Grunwald, Herr Wenzel.
Herr Müller, ich glaube, dass da doch mittlerweile auch ein relativ großer Konsens da ist. Sicher wird es unterschiedlich gewichtet, ob wir jetzt einen Fall bearbeiten oder ob der Case für ein Ganzes steht. Da gibt es unterschiedliche Gewichtungen, aber dass es im Prinzip da Zusammenhänge gibt mit größeren Entwicklungen, ich glaube, das ist Konsens. Und es gibt ja auch viele Textteile, und das ist jetzt mein Punkt. Ich glaube, da gibt es noch ein bisschen Arbeit auch für Herrn Voges und auch für Sie in der Endphase der Berichtserstellung. Es gibt Textteile, die sich auf dieser Metaebene abspielen, ja, die gesellschaftlichen Umwälzungen, die großen Linien sozusagen. Und es gibt große Textteile, die sich mit der Behandlung dieses Falles, dieses speziellen Falles
befassen. Das
ist der Punkt. Da fehlt dann sicher noch etwas Querverweis und so, damit das eine nicht so unverbunden neben dem anderen steht, wie es jetzt teilweise noch der Fall ist.
Herr Grunwald, das war ja mein Punkt, den ich versuchte anzusprechen. Und ich weiß nicht, ich bin davon zu überzeugt, um das mal sozusagen auf die gängigen gesellschaftspolitischen Theorien zu bringen, dass die klassische Art des Positivismus da eben nicht hinreicht. Ne? Aber wir sind überwiegend noch, also mehrheitlich noch geprägt von einer bestimmten Form des Positivismus. Und das hat ja auch vor allem natürlich damit zu tun, dass es eine ganze Zeit lang sozusagen auf relativ stabilen Grundfesten gelaufen ist. Aber was ist, wenn diese Grundfesten eben nicht mehr stabil sind? Das ist ja genau der Punkt, um den es geht. Funktioniert dann noch ein Positivismus? Ich glaube nicht. Ne? Das ist das, was ich damit sagen wollte. Herr Wenzel.
Ja, ich finde das nochmal einen ganz, ganz wichtigen Hinweis, weil man muss sich ja klar machen, was wir in Zukunft alles für Entscheidungen treffen müssen. Über Zwischenlager, über Konditionierungsanlagen, über Anlagen, über Standorterkundung, über Standortentscheidungen. Und wenn ich sehe, was wir zum Teil für Diskussionen haben, wenn es um die Einrichtung einer Bau- und Bodenschulddeponie geht, dann kann man sich... nichts kaputt, nichts kaputt gegangen. Dann kann man sich schon vorstellen, was das für Herausforderungen noch sind, die da vor der Gesellschaft als Ganze stehen. Und wenn man da nicht auf einer Vertrauensbasis agieren kann, also dass die staatlich Handelnden sagen können, nach objektivem Ermessen ist das sozusagen die beste Lösung und sich da auf ein Verfahren stützen kann, was eine breite Anerkennung findet, dann werden viele dieser Sachen, dieser Entscheidungen in Sackgassen laufen, die am Ende zu kaum lösbaren Blockaden führen. Ja. Das ist meine Befürchtung. Ja. Und deswegen liegt mir auch so daran, dafür eine vernünftige Grundlage und einen Neubeginn zu markieren, der auch als solcher wahrgenommen wird. Und von den Dingen, die wir jetzt in all diesen Vorentscheidungen haben, halte ich nach wie vor auch das Eingangslager für einen Fehler. Weil damit wieder die Gefahr bestünde, dass man einen Ort praktisch zementiert, über den aber noch keine endgültige rechtskräftige Entscheidung gefallen ist. Ich hielt es für viel besser, vorher 4 oder 5 Orte für eine solide Zwischenlagerlösung zu identifizieren, auch eine Lastenteilung zwischen den Bundesländern dahin zu bekommen, um das Know-how an den Universitäten, aber auch die technischen Kapazitäten in den Unternehmen und auch das politische Engagement in den Landtagen hochzuhalten. Man braucht dafür die Unterstützung des Bundes, man braucht Finanzen, dafür braucht es eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Und das wäre meines Erachtens besser, als schon frühzeitig wieder über ein Eingangslager eine Vorfestlegung für einen Ort, der dann aber noch nicht abschließend, sag ich mal, zumindest nicht rechtskräftig entschieden ist.
Herr Thomas.
Kann ich im Großen und Ganzen folgen. Ich würde trotzdem noch mal auf den Punkt zurückkommen. Ich halte es für richtig, Eingangslage, Konditionierungsanlage sind ja riesige Komplexe. Und an der Stelle kann man sich fragen, ist nicht der schwedische Weg, dieses räumlich zu separieren, auch ein verfolgenswerter Weg? Damit hat sich die Kommission nicht wirklich auseinandergesetzt und schon gar keine Empfehlung abgegeben. Der zweite Aspekt ist der, da will ich trotzdem noch mal darauf zurückkommen, weil wir bei Lehren aus Gorleben sind. Bei Lehren aus Gorleben wird immer der eine oder der andere zitiert, der früher das und jenes gesagt hat. Lassen Sie mal, bevor Sie fertig sind mit der Rückholung der Asse, die Asse absaufen. Da werden Sie hunderte Wissenschaftler finden, die an der Stelle davor gewarnt haben, dieses herauszuholen. Wo finden die heute Gehör? Wo haben die eine Plattform? Wo kriegen die Forschungsaufträge? Null, null. Und deswegen bitte ein bisschen Vorsicht, auch bei der Frage der Beantwortung. Wenn ich das übertrage auf die Gegenwart, muss ich sagen, sehe ich nur wenig Veränderung. Wir haben an der Stelle keinen Kulturwandel in der Politik, die dem Rechnung trägt. In gewisser Weise verstehe ich das ja auch. Überlegen Sie mal, Sie sind Leiter eines BFS und jetzt haben Sie 5 Leute, die sind für die Rückholung und 4, die sind dagegen. Ja, wie agieren Sie damit? Sagen Sie dann, wir haben da eine gespaltene Position, beide können ihre Presseerklärung machen, ist undenkbar. Eine Behörde muss einheitlich agieren. Ja, insofern, Herr Wenzel, Sie lachen, aber praktisch runtergebrochen werden die Leute, die eine andere Position vertreten, natürlich mundtot gemacht. Oder sie werden ins Ausland getrieben. Sie kennen die Beispiele, die an der Stelle zu nennen sind. Und das machen wir heute. Heute. Und das machen die Leute, die das vertreten, welchen Kulturwandel wir hier herbeiführen müssen. Und das ist für mich Lippenbekenntnis. Deswegen also lieber kleinere Brötchen, aber wirklich verlässlich und als, ich sag mal, die Glorifizierung oder Verteufelung der Vergangenheit und die Darstellung, wie wir das heute alles so gut machen.
Ja, ich glaube, das ist in der Tat ein wichtiger Punkt, das Thema nochmal ohne Schaum vor dem Mund zu diskutieren, weil ich, also ich persönlich da zu wenig in die Geschichte eingestiegen bin, um das beurteilen zu können. Aber es ist natürlich völlig klar, dass wenn Sie sozusagen eine politische Festlegung haben, zu sagen, wir wollen die Asse-Abfälle rausholen, dann beauftragen Sie als Politik oder dann andersrum, dann sind die nachgeordneten Behörden dafür verantwortlich, diesen Beschluss umzusetzen. Und das tun Sie sozusagen immer auch mit wissenschaftlicher Expertise, das heißt, Sie holen Gutachten ein. Ich kann schwerlich verlangen, dass das BFS sozusagen jetzt Gutachten in Auftrag gibt, die da heißen, wie geht's eigentlich nicht. So, also insofern daraus die Forderung nach einem Kulturwandel abzuleiten oder andersrum festzustellen, dass wir ihn heute nicht haben und genau wie in der Vergangenheit vorgehen, ist, glaube ich, nicht zulässig. Allerdings auf der anderen Seite ist auch völlig klar, dass wenn ich sozusagen in der Vergangenheit wie heute auch Wissenschaftler habe, die sagen, wir haben eine völlig andere Einschätzung, können die nicht verlangen, dass der Staat sie dafür bezahlt, dass sie eine andere Meinung haben. Das ist meine Kritik übrigens an der Vergangenheit. Also nein, andersrum. Das ist also wichtig auch nochmal für die Einschätzung in der Vergangenheit. Was wir, glaube ich, zu Recht kritisieren müssen, das kann ich zu wenig einschätzen, aber es wird ja immer wieder vorgebracht. Was es nicht geben darf, ist sozusagen der Anruf eines Ministerialbeamten bei einer Organisation, hör mal zu, der Wissenschaftler XY vertritt eine andere Auffassung als Politik oder Mehrheit, sieh zu, dass der keine Aufträge mehr bekommt. Das ist völlig indiskutabel und geht nicht. Sozusagen dieses Thema, wir wollen dafür sorgen, dass Menschen kaputt gemacht werden oder dass Menschen keine Aufträge bekommen. Das geht nicht. Aber ich finde, nicht jeder Wissenschaftler kann verlangen, dass Staat oder staatliche Organisationen ihn oder sie beschäftigen und sozusagen bezahlen für seine Haltung. Ja, also das ist mir nochmal wichtig auch in der Vergangenheit. Was nicht geht, ist in der Tat sozusagen Einflussnahme im Sinne von, der hat eine andere Meinung und deswegen legen wir dem Stein in den Weg. Das hat's ja, das ist jedenfalls die Behauptung, die ich noch nicht nachvollzogen habe, in der Vergangenheit offensichtlich gegeben. Das geht nicht. Aber genauso wenig kann sozusagen jeder Wissenschaftler verlangen, dass er für seine Haltung auch noch Geld bekommt. So, ne? Also, wie bitte? Ja, ja. Ja, ich sehe das auch so. Also da haben Sie recht, ganz genau. Das war mir nur nochmal wichtig, weil auch in der Darstellung sozusagen, also Karrierechancen oder Kaputtmachen einer beruflichen Historie nicht gleichzusetzen mit dem Anspruch, dass der Staat auch sozusagen jede abweichende oder nicht abweichende, jede Meinung zu bezahlen und zu finanzieren hat. Das geht nicht.
Er kann jetzt nicht jede Meinung, ist klar. Aber ich glaube, das ist schon auch ein Stück weit Entschuldigung, eine Lehre aus dem Verfahren, dass wir auch Ressourcen zur Verfügung stellen für Forschung, die zu unangenehmen Ergebnissen führt.
Das Thema Augenhöhe.
Ja, also das ist ganz wichtig. Aber nochmal kurz zu Ihnen, Herr Tomauske. Ich bewundere Sie ja immer sehr. Niemand in der Kommission kann so elegant Äpfel durch Birnen teilen, dann die Wurzel ziehen und am Ende Weintrauben draus produzieren. Also es ist schon ein Unterschied, ob ich freie Forschung an der Hochschule oder in freien Instituten meine oder ob ich Mitarbeiter von Behörden meine. Mit wissenschaftlicher Kompetenz. Also da, das ist für mich schon ein Unterschied. Also wenn in einer Behörde vier Mitarbeiter dieser Meinung sind und fünf jene, steht das nie zur Debatte, ob diese vier eine eigene Presseerklärung herausgeben oder nicht. Das, also ich sehe da überhaupt keine Frage von Unterdrückung oder Ähnliches. Wer nicht in der umsetzungsorientierten wissenschaftlichen Arbeit tätig sein möchte, sollte tunlichst nicht in eine Behörde gehen. Also das ist schon eine ganz andere Veranstaltung. Aber mit einem bin ich dann doch wieder bei Ihnen. Wir sollten ein bisschen, Herr Meister würde sagen, ein bisschen demütiger mit den Lehren umgehen, die wir da formulieren. Das heißt, wenn wir formulieren, das sind für uns Lehren aus der Geschichte um Gorleben, Mosleben und so weiter, dann heißt es vielleicht noch nicht automatisch, dass wir jetzt hier schon bereits oder die Politik soweit ist, diese Lehren auch hundertprozentig umzusetzen. Also ich bin da völlig bei Ihnen, es gibt Unterdrückung von unangenehmen Ergebnissen hier wie da, auf jeder Seite. Und je nachdem, was ja auch individuell, auch je nachdem, was gerade politischer Mainstream ist, wird das, was dem nicht entspricht, immer sehr, sehr ungnädig aufgenommen. Das ist auch klar. Und eine Lehre sollte sein, das vielleicht etwas respektvoller zu behandeln. Dass das noch nicht ganz umgesetzt ist, die eine Frage, aber eine Lehre ist es trotzdem, glaube ich, ein etwas, was wir eben deshalb auch formulieren sollten als Lehre, aber nicht mit dem Gestus, wir setzen das jetzt schon alle so um und alles ist gut, weil wir diese Lehre gezogen haben, sondern als Anspruch auch ein Stück weit an unsere Arbeit und an das Suchverfahren. Ich glaube, da wären wir dann beieinander, wenn wir es auch so formulieren würden.
Entschuldigung, wenn ich jetzt mal versuche, ein wenig ein Zwischenfazit zu ziehen.
Ich gehe davon aus, dass wir vor Beginn des Gesamtkapitels erstmal schreiben, so einen kleinen Einstich, also wir beschäftigen uns hier mit der Geschichte, um daraus ein paar um daraus ein paar Konsequenzen zu ziehen, schreiben dann auch, natürlich fallen die Beschreibungen hier unterschiedlich aus, das würde ich ganz offensiv machen. Dann machen wir dann also Morsleben, Schacht Konrad und Asse, dann wie gesagt Gorleben und dann schreiben wir hinten ein neues Kapitel, wo wir jetzt Herrn Voges erstmal bitten, auf der Basis der bisherigen Diskussion einen Entwurf zu machen. Und dabei wollen wir insbesondere den von Herrn Grunwald auch zu Recht als Hinweis gegebene Aussage berücksichtigen, dass wir vor allem versuchen müssen, sozusagen zwischen der konkreten Ebene und der etwas allgemeineren Ebene eine Verbindung herzustellen. Dass also klar ist, wie wir das einordnen und in welchem Zusammenhang das sehen, ohne die notwendige Konkretisierung zu vernachlässigen. Also das ist dann der Punkt. Das würde ich aber jetzt bitte nicht wieder in 5 Tagen setzen, sondern da müssen wir schon, glaube ich, ein bisschen mehr dran arbeiten. Und die Frage ist, und die Frage ist, ob wir jetzt den Teil, den wir noch nicht behandelt haben, von Seite 6 bis Seite 14 ist das, glaube ich, ja, ob wir den jetzt noch durchgehen oder ob wir uns den Luxus gönnen, 3/4 Stunde mal Pause zu machen. Also mir ist es egal. Den haben wir um 30. Um 30 dürfen Sie in die Linse gucken. Haare kämmen und dann los. Ja, bitte.
Dann will ich trotzdem die Gelegenheit nutzen, auf Herrn Sommerweiler, die Äpfel durch die Birnen angesprochen hat, meine Position nur in 2 Sätzen kurz zusammenfassen. Ich bin genau der Auffassung, Behördenhandeln muss so sein, wie es ist. Das ist überhaupt kein Streitpunkt. Ich habe aber auch im Zusammenhang mit Untersuchungsausschüssen, auch zu Gorleben, eben erfahren, wie genau das kritisiert wurde, dass es Personen innerhalb einer Behörde gab, die aber doch andere Auffassung hatten. Und genau dieses dann hochgezogen wurde, gewissermaßen als unzulässig. Natürlich muss eine Behörde einheitlich handeln. Bezogen auf die Asse hätte ich mir natürlich vorstellen können, dass man in der Tat ein wissenschaftliches Symposium darüber zu machen, das spricht für oder gegen die Rückholung der Asse und dann das in einen koordinierten Prozess bringt, um am Ende dann zu einer Entscheidung zu kommen. Davon haben wir aber nichts gesehen. Und das ist ein Punkt, wo ich mich dann frage, ob die, die die Vergangenheit kritisieren, an der Stelle auch Lehren gezogen haben.
Herr Fischer.
Das geht jetzt so ein bisschen zurück auf unsere Arbeit, nicht so sehr auf diese, sage ich mal, liegenden Dinge. Sie haben die Frage gestellt, was machen wir jetzt mit der Zeit, die wir noch haben? Ich denke, wir haben hier heute Morgen, glaube ich, eine ganz gute Diskussion geführt und auch gute Anregungen gegeben für dieses neu zu schreibende Kapitel. Ich denke, das haben wir jetzt eben, glaube ich, relativ gut rausgearbeitet. Da gibt es auch nicht, zumindest für mich nicht erkennbar, so einen großen Dissens. Ich glaube, das kann gut werden. Deswegen stellt sich trotzdem noch die Frage, wie wir insgesamt natürlich jetzt diesen bestehenden Text, den wir hier haben, den wir jetzt, sage ich mal, ja davor noch nicht weiter diskutiert haben, in das Ganze einbringen. Und da gibt es aus meiner Sicht durchaus noch offene Fragen, was man davon eben jetzt so übernimmt, wie es momentan geschrieben steht, beziehungsweise was man nochmal diskutieren müsste. Und da denke ich, sollten wir uns schon noch mit beschäftigen, denn sonst haben wir, sage ich mal,
das war nicht der Streit. Die Frage war, ob wir es jetzt machen
oder was. Aber genau das war mein Hinweis sein. Wenn wir das jetzt nicht machen und einfach diesen Text beim nächsten Mal wieder auf den Tisch legen, haben wir ein ähnliches Problem, möglicherweise etwas abgemildert, wieder. Deswegen würde ich zumindest dafür plädieren, dass wir sagen, welche Teile des Textes, den wir hier als Vorlage hatten, übernehmen wir denn jetzt in die Darstellung auch von Gorleben historisch? Und was ist möglicherweise auch an der Stelle verzichtbar oder möglicherweise noch notwendig zu ergänzen? Also da würde ich für plädieren,
das war ja die Frage.
Weil ich einfach denke, wir haben kaum noch Zeit und wenn wir das jetzt nicht machen, werden wir irgendwie am Ende nicht mit fertig.
Ja, Herr Fischer, das will ich ja nicht abstreiten. Mein Punkt ist nur, ich befürchte, dass von 4242 bis 4244 wir in der Dreiviertelstunde nicht durchkommen. Das war ausschließlich mein Punkt. Und 4244 wird ja jetzt nach der bisherigen Diskussion überarbeitet. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht anfangen können.
Deswegen habe ich auch eben gesagt, ich will gar nicht zwingend jetzt Textarbeit machen. Vielleicht gelingt es auch innerhalb weniger Minuten nochmal zu sagen, welche Teile sind denn zwingend, dass wir sie drin auf jeden Fall darstellen und welche möglicherweise weniger zwingend. Das ist aus meiner Sicht auch auf einer etwas höheren Ebene zu besprechen. Für mich ist vollkommen klar, das haben wir auch gestern schon ein Stück weit diskutiert, dass wir die Prozessabläufe, die hier dargestellt waren, in jedem Fall brauchen werden, um eben auch zu lernen, wie ist Gorleben abgelaufen. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Ich habe persönlich gewisse Zweifel daran, dass es notwendig ist, hier einzusteigen in eine Kriteriendiskussion über, was weiß ich, die Unterschiede von Stassfurt-Salz-Formationen hin zu irgendwelchen Anhydrit-Formationen. Also das ist aus meiner Sicht etwas, was durchaus verzichtbar wäre in dem Text. Damit wird es aus meiner Sicht nicht schlechter, nur wir haben an der Stelle möglicherweise nachher weniger Punkte, die man eben im Detail ausdiskutieren muss, weil genau diese Diskussion, Kriteriendiskussion, führen wir an einer ganz anderen Stelle wieder.
Wortmeldung? Ja, Herr Wohnsmann.
Ja, da sind wir genau an dem Punkt. Ne? Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, Sie hier im Zusammenhang mit Gorleben zu führen, weil Sie da entstanden sind und Sie dort aufzuarbeiten, weil ich glaube, das hilft uns dann an der anderen Stelle weiter, wenn wir es hier aufgearbeitet haben. Also insofern würde ich eher dafür plädieren, es drin zu lassen und hier aufzuarbeiten. Und wir sollten die Zeit durchaus noch nutzen. 5 Minuten zum Kämmen reichen auch vor dem Fototermin. Ja.
Herr Wenzel.
Eine Bemerkung wollte ich noch machen. Herr Tomauske, ich will das nicht so stehen lassen bei dem Thema Rückholung Asse. Es hat ja ein Gesetzgebungsverfahren gegeben und zu diesem gesetzlichen Verfahren hat es auch die üblichen Anhörungen gegeben, inklusive Beteiligung der Länder. Also es ist nicht so, dass da eine Entscheidung im stillen Kämmerlein gefallen ist. Und das hat auch monatelange Diskussionen gegeben. Es hat vor Ort etliche Veranstaltungen dazu gegeben. Zu vielen einzelnen Formulierungen wurden auch noch gutachterliche Stellungnahmen eingeholt. Also das ist nichts, was jetzt nicht Gegenstand intensiver öffentlicher Debatte war. Ich möchte das nur jetzt nochmal an der Stelle nochmal festhalten. So richtig ist, finde, was Sie eben auch erwähnt haben, dass man immer wieder gucken muss, ob man nicht heute dieselben Fehler macht wie damals. Aber wenn man sich das das Notfallkonzept anguckt, dann sieht man, dass nicht alles, was damals erdacht wurde, im Bausch und Bogen heute in die Tonne getreten wurde. Beileibe nicht. Sonst hätte man das in der Form gar nicht weiter verfolgt, das Notfallkonzept. Ich habe noch eine Frage. Ich habe so Herrn Karnitz verstanden, wenn wir uns auf diese abschließenden Konsequenzen verständigen können, dass dann ein Teil Ihrer Bedenken bei dem Gesamttext, was die kollektive Streichung angeht, möglicherweise zurückgestellt werden könnte und wir nochmal drauf gucken können, wo ist möglicherweise notwendig, immer die beiden Seiten oder die unterschiedlichen Sichtweisen zu betrachten. Kann man das so sehen?
Also es ging jetzt keine Verhandlung und Aufwägung sozusagen der Dinge, sondern ich habe geglaubt, dass wir heute möglicherweise eher einen Konsens herstellen, wenn wir über das uns einigen.
Ja, so haben wir es auch gesehen.
als sozusagen über das Trennende. Unabhängig von der Frage teile ich Herrn Dr. Fischers Einschätzung über die Frage der Eignungskriterien. Also da habe ich tatsächlich echte Bauchschmerzen nach wie vor. Das heißt nicht, dass ich darauf bestehe, an meinem Text zu arbeiten, sondern würde nach wie vor vorschlagen, an Müllers Text zu arbeiten. Aber habe da eine Menge Anmerkungen, weil ich da sozusagen nicht nur mit dem Duktus, sondern auch mit einigen fachlichen Einschätzungen völlig anders liege als dieser Text. Jetzt ist sozusagen die Frage, wie wir damit heute umgehen. Also von mir aus steigen wir da auch noch zu ein, sozusagen. Nur glaube ich, dass wir in der Tat, aber ist egal. Ich meine, Sie haben recht, wir haben jede halbe Stunde kann uns wahrscheinlich nutzen, die wir haben. Ne?
Fangen wir einfach an. Da ist Seite 6 von 28 bis Seite 11, 29. Wortmeldungen bitte. Ja.
So, dann fange ich gleich mal an. Ich habe jetzt bei mir in dieser Version keine Zeilennummern, aber also 4242, Eignungskriterien und Probleme der Anwendung, vielen Dank. Das beginnt mit Zeile 36, der Verzicht auf das Entsorgungszentrum. Also diese Zeilen 36 bis 40 würde ich gerne streichen. Warum würde ich das gerne? Wir haben in dem Textvorschlag schon auf Seite 1 ab Zeile 13 fortfolgend den Hinweis auf die Proteste gegen das geplante Entsorgungszentrum und anschließend auch über die und zu der Erkundung. Mir dieser Absatz, den wir jetzt hier geschrieben haben, da frage ich mich sozusagen, also da steht jetzt drin, es haben 5000 Kernkraftgegner protestiert und haben ein Camp errichtet. Warum? Gegen was? Also sie haben offensichtlich gegen die Tiefbohrungen protestiert. Mit welchem Ziel? Was soll sozusagen die Zahl 8000 Polizeibeamte? Haben wir 8000 Polizeibeamte gebraucht, um 5000 Leute in Schach zu halten? Ist das ein Hinweis auf einen möglichen Polizeistaat? Also verstehen Sie, finde ich einfach nicht gelungen und an der Stelle nicht richtig. Wir haben den Hinweis auf die Proteste zu Gorleben und zum geplanten Entsorgungszentrum auf Seite 1 ab Zeile 13 fortfolgende und würde deswegen darum bitten, dass wir diesen Teil hier streichen, weil er hier einfach aus meiner Sicht nicht reinpasst und wir den Hinweis auf die Proteste schon am Anfang haben.
Herr Voges.
Jetzt, ja. Also das ist, ich glaube, es war der, also es geht, bezieht sich auf die sogenannte Republik Freies Wendland, in der unter anderem die heutige Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament eine tragende Rolle spielte. Das war, glaube ich, der bis dahin größte Polizeieinsatz der Nachkriegsgeschichte, zumindest in Niedersachsen, ob es bundesweit auch war, kann ich jetzt nicht sagen. Es war also sozusagen ein Ereignis von überregionaler Bedeutung und Interesse und war, beschrieb genau das, stand genau für das, was da beschrieben war, nämlich dass es sozusagen keine Akzeptanz des Endlagerstandortes gab. Man kann das vielleicht weniger konkret beschreiben. Es ist vielleicht ein bisschen dicht an den Fakten, wenn man jetzt sagt, die Zahl oder so. Man kann auch sagen, mit einem großen Polizeieinsatz oder aufregende, also man muss jetzt nicht unbedingt an diesen Zahlen da kleben. Das geht sozusagen.
Also kürzer und allgemeiner, ja.
Kann man vielleicht ein bisschen allgemeiner schreiben, aber es ist schon so, dass das soll die Aussage am Anfang illustrieren, dass das eben nicht zu dieser Akzeptanz das geführt hat.
Die Kernaussage würde ich auch deutlich unterstützen. Ja? Also das finde ich, muss man da auch in der Deutlichkeit reinschreiben. Nur mir, also ich finde sozusagen, dass da hinten die Zahlen.
Es muss anders formuliert werden. Okay. So. Soll er machen. So, dann auf Seite 7. Ah ne, Frau Lotze. Hat sie erledigt?
Nee, eigentlich nicht, weil ich finde, genauso wie es hier beschrieben wird, gibt es all das Bild.
Das kann man ja, aber es muss eingeordnet werden, beschrieben werden.
Also, anders
mal. Seite 7. Eins bis 30 erstmal. Ja.
Steht etwas drin, was ich so jetzt
fachlich oder ich sag mal inhaltlich nicht verifizieren kann, und zwar im zweiten Absatz. Ich habe leider auch keine Zeilenzahlen hier in meinem Papier. Da geht es um die Beschreibung Vorauswahlstandort Gorleben. Hat parallel die Bundesanstalt für Rohstoffe Kriterien erarbeitet oder Kataloge erarbeitet, und dann im nächsten Satz steht drin, diese Kriterien kamen dort nicht zur Anwendung. Ich muss sagen, das kann ich jetzt weder bestätigen, noch kann ich es irgendwo kann ich dem widersprechen. Gibt es dafür einen, sag ich mal, einen Beleg, oder kann man das jetzt irgendwo nachvollziehen, diese Aussage? Mir ist das nicht klar.
Den Absatz zeitgleich bis wurde, ob da ein Beleg für zu finden ist.
Ja, dieser Katalog kam unstreitig, den ich Ihnen da überreicht habe. Das ist eine Studie im Auftrag der Europäischen Gemeinschaften, wo die BGR erstmals in Deutschland wohl systematisch einen solchen Katalog für die Suche nach einem Endlagerstandort erarbeitet hat. Die vorangehende Kriterienkataloge, da ging es natürlich um NEZ-Standorte, wobei bei denen die nicht das Endlager, sondern letztendlich natürlich die oberirdischen Anlagen im Vordergrund standen. Das betraf auch die Auswahl durch die niedersächsische Landesregierung. Da griff man ja zurück auch auf die allgemeinen Auswahlkriterien für Standorte von Kernkraftwerken dann letztendlich und richtete sich nach diesen Vorgaben.
Also wenn wir da noch ein paar mehr hätten, wäre schön.
Also ich würde im Prinzip ähnlich argumentieren wie Herr Fischer bei der Frage, also die Fragestellung, wie beispielsweise ausreichendes Volumen, ausreichende Teufe etc., also das, was man beurteilen konnte, das waren ja auch die zentralen Kriterien, die damals zugrunde gelegt wurden bei der Standortsuche, und nicht überlesen sollte man auch die Ableitung, was die Begründung anbelangt. Damit erscheint Steinsalz als ideales Deponiewirtsgestein. Auf der Seite, von der Unterlage, die Sie gerade weitergegeben hatten, zu der Langzeitlagerung radioaktiver Abfälle, Katalog geeigneter geologischer Formation von 77, und damit, dort steht ja auf Seite 13, damit erscheint Steinsalz als ideales Deponiewirtsgestein, aber was Sie eben gesagt haben, nämlich dass diese Kriterien nicht zugrunde gelegt worden seien, das halte ich für nicht richtig, weil genau diese Grundkriterien ja nun auch die Begründung waren im Hinblick auf die Standortfindung. Deswegen würde ich an der Stelle das entweder nochmal überprüfen oder aber den Satz entsprechend abschwächen. Ich glaube, es kommt auch nicht entscheidend darauf an, ob die Kriterien damals in der Form genauso zugrunde gelegt haben oder nicht.
Also hier war mal entscheidende Fehler.
Standorte. Ja. Und das war eine rein politische Entscheidung, kein Gorleben zu nehmen. Von daher ist das der entscheidende Fehler gewesen, dass man eben nicht diese geologischen Kriterien an die erste Stelle gesetzt hat, sondern die obertägigen NEZ-Kriterien.
Ja, aber die Frage ist, ist an erster Stelle, oder kam sie nicht zur Anwendung?
Genau.
Deswegen hat Herr Tomauske völlig recht, das bitte einmal überprüfen. Genau.
Ja.
Die pauschale Aussage, wir machen beides. Wir müssen beides
vereinigen. Ja, danke. In dem Zusammenhang, aber in dem ersten Absatz ab Zeile 6 oder in Zeile 6, Das ist sozusagen ein ähnlicher Satz. Ne? Also da sagen wir, Moment, der beginnt in Zeile 3, von den autorisierten Gremien oder staatlichen Stellen festgelegte allgemein akzeptierte Kriterien, nach denen eine Eignung des Salzstocks zu beurteilen war, gab es zu Beginn der Erkundung des Salzstocks im Jahr 1979 aber nicht. Da würde ich sagen, noch nicht. Ja, so, und würde dann anfügen, noch nicht, und würde anfügen den Satz, diese wurden mit den Sicherheitskriterien von 1983 festgelegt. Um klarzumachen, ist völlig richtig, es gab grundsätzlich Kriterien, die möglicherweise zu diesem frühen Zeitpunkt nicht in der Anwendung waren, das ist ja auch die Kritik, ne? Lernen aus dem Verfahren, aber selbstverständlich gab es grundsätzlich Kriterien, nämlich Sicherheitskriterien von 83. Diesen Satz würde ich hier gerne ergänzen, und im nächsten Satz, da man nur einen Standort intensiv erkundete, war es auch nicht möglich, über einen Vergleich Befunde zu charakterisieren. Und jetzt kommt danach ein Halbsatz. Naja gut, also wenn ich sozusagen, wenn ich nur einen Standort habe, dann ist der nächste Halbsatz richtig. Ich kann sozusagen keine Befunde über einen Vergleich charakterisieren. Und dann beschreibe ich, was ich sozusagen nicht charakterisieren kann. Ja, etwa positive Befunde auf besonders vorteilhaft über vorgefundene Mängel. Also sozusagen, wenn die Aussage, ich habe keinen Vergleich gemacht, steht an sich, wenn ich keinen Vergleich gemacht habe, dann ist das andere eine logische Schlussfolgerung und muss deswegen an der Stelle nicht mehr nochmal explizit genannt werden. Ich würde also, verstehen Sie, auf den letzten Teilsatz verzichten wollen, ab etwa positive Befunde als besonders vorteilhaft.
Also ich fand gerade dieses sozusagen ein zentraler Satz, weil hinterher
Herr Fischer. Jetzt geht's
ja. Also, es ist möglicherweise sogar etwas kurz geraten, sozusagen, das beschreibt, sozusagen, man könnte jetzt hier noch schreiben, irgendwie einen idealen Standort findet man nie vor, und das war ja auch in Gorleben dann so. Es gab sozusagen positive wie negative Befunde, ohne das jetzt bewerten zu wollen. Und es fehlte dann anschließend letztendlich der Maßstab, nach dem man das einordnen konnte. Und das sollte hier charakterisiert werden als ein Mangel, den man immer hat, wenn man kein vergleichendes Verfahren hat.
Ja, okay, dann sollten wir das vielleicht. Schreibt dazu rein. Bitte so reinschreiben dann. Ne?
Ja.
Gut, dann sind wir bei 19.
Ja.
Weil das ist in gewisser Weise ein Missverständnis. Ist ein anderes System, bei dem ich prüfe, ob ich das Schutzziel insgesamt einhalten kann. Dann kommt es im Einzelnen nicht darauf an, ob der eine Aspekt ein bisschen vorteilhafter ist im Vergleich zum anderen Standort oder weniger vorteilhaft. Es war kein Auswahlverfahren, das den relativ besseren Standort gesucht hat, sondern die damalige Genehmigungslage war ausschließlich, das Schutzziel muss erfüllt werden. Deswegen gibt es auch bei Konrad, und das auch höchstrichterlich bestätigt, keine Notwendigkeit für ein vergleichendes Verfahren. Das war State of the Art zu diesem Zeitpunkt. Und was ja erst zukünftig abgeschafft wird, noch haben wir immer noch das gleiche System, das lediglich die Übereinstimmung mit einer Genehmigungsanforderung, an der Stelle war es eben das 30-Millirem-Konzept, das eingehalten werden musste. Und deswegen ist es egal, ob das der eine Vorteil oder der andere Nachteil. Es gab keinen Zwang für ein vergleichendes Verfahren. Ja.
Wir haben es noch eingeführt.
Okay.
Naja, heute ist nach UVP immer eine alternativen Prüfung notwendig.
Nein.
Es sei denn.
Nein. Auch das ist höchstrichterlich bestätigt. Sie müssen nur die geprüften Alternativen angeben. Wenn Sie keine geprüft haben, brauchen Sie keine angeben. Das ist beim Konrad-Verfahren ja auch geprüft worden. Es gibt nicht den Zwang einer alternativen Prüfung. Das ist einfach schlicht falsch.
Damit wären Sie aber gescheitert. Wenn Sie sich da auf diesen uralten Rahmen, natürlich, wenn Sie sich auf diesen uralten Rahmenbetriebsplan bezogen hätten, weil das möglicherweise vor UVP-Recht-Implementierung entstanden ist, wären Sie trotzdem gescheitert mit dem Ding.
Aber das ist nicht gescheitert.
Das ist übrigens mit der Garzweiler-Entscheidung geändert worden. Seitdem ist das so.
bei jedem Radweg brauchen Sie heute eine Alternativenprüfung und auch die Nullvariante müssen Sie prüfen. Und damit können Sie nicht bei der größten Industrieanlage, die errichtet wird, sagen, wir brauchen keine Alternativenprüfung. Das haut Ihnen nicht jeder um die Ohren, wenn Sie da vor Ort das vertreten müssen. Dieses Planfeststellungsverfahren ist doch immer nur ein Proforma-Verfahren gewesen.
Also insofern ist klar.
Ja, jetzt kommen sozusagen diese zwei fachlichen Punkte der BGR, die durchaus unterschiedlich zu bewerten sind. Das eine ist das Thema Anhydritlagen, das andere ist das Thema Lösungsvorkommen. So, und da haben wir folgendes Problem. Hier wird sozusagen die Studie von 77 wiedergegeben, die BGR von heute interpretiert die aber anders als das, wie es jetzt hier steht. So, zur Einordnung, jetzt bin ich kein Geologe, die Geologen mögen mich korrigieren, aber so wie ich das verstanden habe, ist es so, dass man natürlich nicht nur in Gorleben, sondern grundsätzlich oder gerade in Gorleben gesagt hat, weil die Nebengebäude extrem lange stehen müssen, müssen wir ins Zechstein 3 gehen, ins harte Zechstein 3. So. Wir müssen von da aus, um ins Zechstein 2 zu kommen, selbstverständlich den Anhydrit durchbohren. Es geht gar nicht anders. So. Daher sozusagen ist die Frage des Vorkommens von Anhydritlagen per se kein Kriterium für die Nichtvorteilhaftigkeit oder die Möglichkeit, dort einen Standort aufzufahren, ein Bergwerk aufzufahren. Und daher ist sozusagen dieser ganze Absatz von 19 bis 30 schief. Und andersrum, wenn Sie dann weitergehen in den nächsten Absatz, ab Zeile 32, oder sagen, folgte dieser Empfehlung nicht. Und dann bei der Errichtung des Erkundungsbergwerks Gorleben wurde beim Auffahren sozusagen Infrastruktur der Hauptanhydrit durchquert, müsste man sagen, planmäßig beim Auffahren wurde er durchquert. Also das war ja sozusagen in der Kalkulation enthalten. Ich habe eine andere Möglichkeit, habe ich nicht. Wenn ich sage, ich gehe mit den Nebengebäuden Zechstein 3, habe ich keine andere Möglichkeit, als durch den Anhydrit zu gehen. Und das ist sozusagen kein Problem an sich für Gorleben, wird aber hier so beschrieben. Deswegen würde ich eigentlich vorschlagen, also entweder müssten wir das in der Tat nochmal mit der BGR gemeinsam formulieren oder wir verzichten hier auf diesen Absatz 19 bis 30, weil er sozusagen suggeriert, es gäbe sozusagen eine klare Präjudiz, dass man sagt, Anhydritlagen an sich gehen nicht und das stimmt einfach nicht.
Ich höre von Herrn Wenzel.
Ja, es ist die Frage, warum, also das letztendlich die Frage, wo man die Infrastrukturbereiche errichtet, ist ja gleichbedeutend mit der Antwort auf der Frage, wo sind die Schachtansatzpunkte. Und da ist es eben so, dass die Frage, warum hat man diese Schächte dort gebaut, kann man entweder so beantworten, wie Sie das machen, Herr Karnitz, man könnte sie aber auch anders beantworten und einfach sagen, man wollte sich ein Enteignungsverfahren ersparen und hatte dort dieses Gelände, wo das Erkundungsbergwerk errichtet wurde, bereits in Besitz.
Entschuldigung, Reihe nach.
Ja.
Niemand bitte ist jetzt dran, jetzt ist der Vortritt, das muss man alles ertragen. Wir sind nicht dran.
Also wenn Sie sagen, das ist falsch, dann...
Bitte weiter.
Also es gibt da jedenfalls, entweder es wurde aus geologischen oder eigentumsrechtlichen Gründen gewählt, weil man ja doch unter erheblichem Zeitdruck stand.
Ja, zum einen, denke ich, sollten wir vielleicht Nutzen davon ziehen, von Leuten auch was zu hören, die direkt dabei waren, aber das wollte ich jetzt nicht sagen. Nein, ich wollte es nur sagen. Es ist auch hier in der Darstellung falsch, was die Qualifizierung oder Abqualifizierung des Anhydrits angeht. Auch die BGR hat schon frühzeitig gesagt, ja, Anhydrit ist kritisch, wenn wir uns relativ oberflächennah befinden und dort eben möglicherweise im Grundwasserbereich befinden, wo dann eben auch Wasserwirksamkeiten entstehen können. Ist aber unproblematisch, wenn wir uns in Tiefen befinden, wie hier, wo wir die Infrastrukturbereiche eingerichtet haben. Und insofern ist die gesamte Darstellung, so wie sie hier steht, sachlich falsch.
Herr Fischer, meines Erachtens ist man damals schlicht und einfach von anderen Annahmen ausgegangen, als man die Schächte dort niedergebracht hat. Und wenn Sie sich die allgemeine Bergverordnung angucken, die differenziert nicht danach, wie tief sie in der Teufe sind, sondern die charakterisiert grundsätzlich die Problematik potenziell wasserführender Schichten im Salzgestein. Da gibt es in der allgemeinen Bergverordnung extra zwei Paragraphen, 224 und 25, wenn ich mich recht erinnere, die eindeutig darauf Bezug nehmen. Und mit wasserführenden Salzgestein ist ausdrücklich auch Anhydrit gemeint. Und diese merkwürdige Theorie mit der angeblichen Blockung, da hat man dann versucht, hinterher sozusagen eine gedankliche Konstruktion zu finden, um diesen schweren Fehler, den man da gemacht hat, vordergründig zu heilen. Aber nachweisen kann das kein Mensch. Ja, jedenfalls, ich sag mal, das sind ja hier Zitate, die hier genannt wurden. Da gibt es ja auch eine Fußnote zu. Nee, das nimmt auch Bezug auf die frühen Arbeiten hier in den 70er und 80er Jahren. Und dazu gibt es historische Quellen. Die sind ja hier auch genannt, 77.
Ja, er soll sich nur melden dann.
Ja, Herr Pommer wollte auch gerne.
Noch was?
Nee, das war's.
Dann ist Herr Thomas dran.
Ja, ein paar Sätze zu dem Schachtansatzpunkt. Der entscheidende Punkt ist die Frage, in welches Salz geht man? Und da ist es unstreitig, dass für die Infrastrukturbereiche das jüngere Steinsalz aufgrund der höheren Stabilität das richtige Gestein ist, weil die großen Hohlräume, die man braucht für die Infrastruktur, dort langzeitig stabil sind. Das gleiche gilt für den Schacht selbst. Da geht man eben nicht mit dem Schacht.
Ansatzpunkt dort wählen können. Er ist bewusst nicht dort gewählt worden. Und es gilt nach wie vor als eine der guten Leistungen der BGR, genau diesen Schachtansatzpunkt so gewählt zu haben, dass er in dem im jüngeren Steinsalz lag. Das war damals wirklich eines der entscheidenden Punkte. Deswegen scheint mir das, was hier dazu geäußert wurde, einfach als schlicht falsch. Es war nie und nimmer die Frage der Eigentumsrechte, weil innerhalb der bestehenden Eigentumsrechte man genauso gut in das ältere Steinsalz hätte gehen können. Das ist überhaupt nicht der Punkt gewesen. Der zweite Punkt betrifft die Frage des Anhydrits. Natürlich gilt es grundsätzlich, dass man bestimmte Gesteinsschichten meidet. Man geht auch nicht ins Kanalität, ist ja auch klar. Und ebenso meidet man grundsätzlich den Anhydrit, den Hauptanhydrit. Jetzt ist aber die Frage, kann ich einen Hauptanhydrit durchördern, ja oder nein? Das hängt entscheidend davon ab, ob er wasserführend ist oder nicht. Und um die Wasserführung zu untersuchen, und das hat uns damals etwa ein Jahr gekostet, nämlich die Fragestellung, wie ist das mit dem Druckaufbau? Über den Druckaufbau kann ich das Volumen des Wassers, das in dem klüftigen Bereich sind Urwässer, die man dort findet, also keine neuen Wässer. Wie ist der Druckaufbau? Und darüber kann man feststellen, ob es abgeschlossene Reservoire sind oder durchgängige Reservoire. Das ist damals alles sehr sorgfältig gemacht worden. Kein Mensch hätte den Standort aufs Spiel gesetzt, indem er einfach mal durch den Hauptanhydrit durchgeht. Und insofern ist das ein Punkt, wo ich wirklich empfehlen würde, dann auch diesen Absatz entweder komplett umzuformulieren oder aber auch zu streichen.
Kurz vielen Dank. Ich kann der fachlich dem, was Herr Thomas gesagt hat, nichts mehr hinzufügen. Das ist genau auch meine Kenntnis. Nur noch eine kleine Ergänzung. Der neue Schacht in der Asse ist auch bewusst ins Zechstein 3 gelegt. Jedenfalls versucht man es. Aus genau den von Herrn Tomauske genannten Gründen.
Nochmal darauf hin, dass wir ja da schon Ergänzungen vorgenommen haben. Ich habe also insbesondere, das ist bisher nicht einbezogen worden, deshalb will ich darauf hinweisen, bei der Fußnote 36. Herr Voges.
Ja, also mit dem Zitat, Abgeschlossenheit sei nicht nachgewiesen, habe ich mich ja auf die VSG Gorleben bezogen. Herr Tomauske, Sie sagten, das sei nun doch nachgewiesen. Ich wollte auch nicht sagen, es ist nachgewiesen oder nicht nachgewiesen. Ich wollte einfach nur sagen, dass das mit dem Zitat, dass dieser Punkt, der ja auch möglicherweise irgendwann ein wichtiger Punkt ist, in wissenschaftlich zumindest bis zu dem Punkt, bis zum Jahr 2011, das heißt 34 Jahre nach Benennung des Standortes immer noch strittig war. Sie wissen ja, dass wenn da Lösungsvorkommen angebohrt werden unter Tage, dass man die Druckmessung nicht sofort macht, sondern dann wird das wieder verschlossen und dann wird es gemessen und dann ist der gemessene Druck geringer als der ursprünglich in diesem Lösungsvorkommen vermutete. Von daher ist natürlich der Nachweis, dass es ursprünglich da einen sehr hohen Druck gegeben habe, der die Abgeschlossenheit dieses Lösungsvorkommens belegt, oftmals auch mit Schwierigkeiten verbunden. Und so habe ich diese Äußerung in der VSG, wo dann Abgeschlossenheit ist nicht nachgewiesen, in dem Zusammenhang auch verstanden, dass Herr Brammer, Sie meinen das sicherlich anders. Ich mit meinem Verständnis kann nur sagen, es gibt da unterschiedliche wissenschaftliche Auffassungen und das ist sollte irgendwie nur illustrieren, dass es solche und solche Auffassungen gibt und dass es eben auch schwierig ist. Das ist einer dieser Nachteile, die man möglicherweise, wenn man jetzt einen anderen Standort hätte, wo man ähnliche Nachteile haben könnte, dann würde man sagen, das ist vielleicht ein geringer Nachteil, den nimmt man in Kauf. Ansonsten ist es eben immer schwierig einzuordnen.
Herr Rammert.
Ja, Herr Voges, da muss ich Ihnen widersprechen. Nach meiner Kenntnis ist für alle Lösungsvorkommen in Gorleben nachgewiesen über Druckaufbaumessungen, so wie Sie das beschrieben haben, und nur so geht das, und zwar unbestritten, dass sie abgeschlossene Vorkommen unter hohem Druck waren. Diese Nachweise wurden nicht nur von der BGR geführt, weil das wäre jetzt ja wahrscheinlich von der einen oder anderen Seite sofort gekommen, sondern auch von verschiedenen Unternehmen verifiziert, zum Beispiel Schweizer Unternehmen wie Colenco oder andere.
Herr Fischer.
Ja, generell. Sie sehen an diesem Beispiel, wir werden an der Stelle nicht ohne eine, sage ich mal, unterschiedliche Darstellung der Position auskommen. Denn anders wird so ein Teil nicht akzeptabel sein. Die Frage ist, hat das dann am Ende noch einen Wert? Die kann man möglicherweise mit Ja beantworten. Ich würde auch eher dazu neigen, solche Dinge nicht an dieser Stelle hier zu diskutieren. Aber gut, wenn das so sein soll, dann müssen wir das so machen. Dann müssen wir uns durch den gesamten Text durcharbeiten. Und da werden wir jetzt sehr viele solche Stellen finden, wo wir jedes Mal zwei Positionen darstellen müssen.
Ist das so? Ich finde das nicht weiter schlimm. Jetzt haben wir noch Herrn Karnitz, Herr Wenzel, Herr Tomauske.
Anschließend daran, weil da werden wir heute sozusagen nicht mehr zum Abschluss kommen. Aber Herr Voges, Sie haben ja völlig recht, da gibt es unterschiedliche fachliche Einschätzungen zu. ich behaupte mal, die große Mehrheit der fachlichen Einschätzung sagt, die Lösungsvorkommen sind abgeschlossen, so wie Herr Brammert das gerade auch dargestellt hat. Und die große Mehrheit der fachlichen Einschätzung sagt auch, selbstverständlich sind, wenn eben möglich, eine Drittlagen zu vermeiden. Aber so wie man es in Gorleben gemacht hat, ist es sozusagen richtig, weil wir nicht in Kontakt mit dem Grundwasserleiter, also in Bezug auf wasserführende Schichten kommen. Und dann müssen wir es auch darstellen. Dann müssen wir von mir aus in der Tat beide Positionen darstellen. Das wird uns nicht heute gelingen. Ich weiß auch nicht, ob uns das in dieser Runde gelingt oder ob man da nicht sagen muss, Herr Voges, sozusagen, wir bereiten das vor für die nächste Sitzung, um beide Positionen, sowohl was Lösungsvorkommen anbelangt, als auch was andere Drittlagen anbelangt, darzustellen. Nur es ist genauso, wie Herr Fischer sagt, da werden wir sozusagen jetzt in dem Text noch ein bisschen Text, nicht nur ein bisschen, sondern auch im weiteren Verlauf noch eine Menge Textarbeit zu leisten haben. Deswegen müssten wir uns dann vielleicht nochmal über einen Zeitplan unterhalten, weil uns das wahrscheinlich nicht innerhalb von 2 Stunden gelingen wird.
Gut, jetzt habe ich Herrn Wenzel und dann noch Herrn Thomas.
Also das sind zum Teil, Herr Fischer, ja die alten Diskussionen, die da seit langem geführt wurden. Ich könnte Ihnen jetzt irgendwie ein paar Bohrungen oder ein paar Vorkommen nennen, wo es beispielsweise über Jahre hinweg nicht möglich war, das Bohrgestänge zu bergen wegen Gasaustritten. Oder wo abschließend nicht geklärt ist, wie groß das Lösungsvolumen hinter der verschlossenen Bohrung nach einem Lösungsmittelaustritt gewesen ist. Also das sind alles schwierige Fragen, die wahrscheinlich in so einem Text hier kontrovers dargestellt werden könnten, aber sicher nicht einvernehmlich. Dann würden wir sozusagen entsprechende Formulierungen vorschlagen, die auch da volle Granate gegenhalten, weil sag ich mal, auf die Art und Weise kriegen Sie das Ding nicht, sag ich mal, am Ende gesund gebetet. Das wird nicht funktionieren. Und auch die Sache mit den Schachtbohrungen jetzt sozusagen als geplante Maßnahme mitten in diese schwierige geologische Struktur hinein darzustellen, halte ich für abenteuerlich, vorsichtig gesagt. Also dann hätte man nicht jahrelang auch diese Details da so unterm Deckel halten müssen. Ich glaube, Sie sollten ein paar Formulierungen nennen an einigen Stellen, wo Sie glauben, dass praktisch die Seiten nicht ordentlich abgebildet sind, und dann muss sozusagen geguckt werden, ob dann praktisch diese Kontroverse so gegeneinander steht, dass sich da jeder wiederfindet. Aber das wäre ein Weg.
Also ich darf mal jetzt, ich weiß, ich habe noch heute drauf, ich nehme die auch, ich wollte nur einen Vorschlag machen, damit wir das dann also entsprechend aufgreifen können. Wir haben nämlich nur noch 8 Minuten. Mein Vorschlag wäre, dass sozusagen zu dem Text überall da, wo solche Einwände wie soeben entstanden sind, dass die genannt werden. Und dann wird entweder der Text gestrichen oder korrigiert, oder es werden beide Seiten gegenübergestellt. Ich habe auch keine Probleme damit, wenn es ein bisschen länger wird. Nur es bringt nichts, wenn man sich sozusagen die unterschiedlichen Positionen darstellt. Wir haben das ja jetzt rausgenommen in der Bewertung, das machen wir ja im eigenen Kapitel, aber in der Darstellung gibt es eben Unterschiede und die kann man ja aufschreiben. Also meine Bitte wäre eher, dass man jetzt sagt, jetzt haben wir 10 Tage Zeit und in diesen 10 Tagen sollen sozusagen, ich weiß nicht, wer sich dafür berufen fühlt, oder natürlich jeder hier in dieser Arbeitsgruppe sagen, was er von den Seiten 6 bis 14 anders sieht. Und da muss man da entweder das Gegenüberstellen, korrigieren, streichen. Einer von den 3 Möglichkeiten und dann kommen wir wieder zusammen. Anders wird es nicht gehen. Ja? Machen wir das so. Dann brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht weiterzuführen, denn wir sind jetzt an einer Stelle, wo wir sozusagen die beiden Seiten beschreiben. Das können wir endlos weiterführen, bringt aber im Augenblick nichts, weil wir erwarten jetzt sozusagen Textvorschläge und da muss man gucken, wie man die beiden Seiten oder eben doch nur eine Seite beschreibt. Bis wann haben wir 10 Tage? 10 Tage, ja? Also bis Ende nächster Woche. Also das heißt, so, sagen wir mal, bis zu dem Wochenende, was ist das, 5. oder so, ne?
Ja.
Ja, da muss man ja das Wirtschaftsministerium fragen. Da ist ja eine Anweisung, ne? Nachdem das beim letzten Mal etwas unglücklich gelaufen ist. Aber das kann man ja, ich habe da keine Probleme mit. Ich sage nur, wie man den Weg machen muss. Nicht, ne?
Wer kümmert sich drum? Also wer spricht die jetzt an? Wie geht das
Ich spreche den Rainer Barke an, als zuständiger Staatssekretär. Ne? Okay. Vielen Dank Ihnen trotz allem.